Hello?
It's a movie call.
Okay, ihr habt richtig gehört. Es ist wieder ein Movie Call heute Abend oder wann auch immer ihr die Folge hört. Das ist mittlerweile die vierte Episode. Fuck, ja. Die erste Season ist im Prinzip schon vorbei. Und heute ist es wieder ein richtiger Movie Call. Nicht wie beim letzten Mal. Denn der Sinusmann ist zu Gast. Guten Abend, Sinusmann.
Hallo, Herr Rabota. Vielen Dank, diesem Event beiwohnen zu dürfen oder es sogar mitzugestalten zu dürfen.
Hoffentlich
Ist
nicht
eine
zum
Ehre.
letzten. Ja,
Nein,
hoffentlich nicht
natürlich
zum
nicht.
letzten Mal. Nee, es ist mir eine Ehre, Sie zu Gast zu haben. Quasi ein Stargast in dieser Folge.
Mindestens.
Ja. Und erstmal auch ja, danke, dass Sie sich bereit erklärt haben, mitzumachen. Und danke auch an die jetzt schon so lange durchgehalten haben, die jetzt schon die vierte Episode anhören und immer noch dabei sind. Ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, in jeder Folge improven wir ein bisschen, Sound wird ein bisschen besser und oder ein bisschen anders vielleicht. Ja? Also jede Folge hört sich anders an auf jeden Fall. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert den Scheiß jetzt ohne Witz, weil es wird immer besser und die zweite Season ist in Planung und die wird euch ja, wird euch die Schuhe ausziehen. Das wird halt dann richtig geil.
Es wird
Aber
gemunkelt, da gibt es ein paar Kracher-Episoden.
ja, es wird, man munkelt. Wer sich schon spoilern lassen will, was für Kracher-Episoden es in der zweiten Season geben wird, der sollte auch uns auf Instagram folgen, unter Movie Call. Immer mit Doppel-O, ihr wisst Bescheid. Und jetzt mal noch zu unserem Stargast. Denn bei mir ist
Promi-Gast.
heute, ja, heute ist bei mir der Sinusmann, a.k.a. Don Sinus, a.k.a. Jason van Nutter, a.k.a. Das könnte man jetzt so weiterführen, noch ewig. Aber wie geht es Ihnen heute, Don Sinus?
Ja, recht gut, vielen Dank. Ja, ich erhole mich ein bisschen wieder und ja, eigentlich wieder gut unterwegs, ja.
Und was für ein Drink ist am Start heute Abend?
Ein Ockentoschen 12 Jahre Scotch Single Malt Scotch Whisky. Und als Backup habe ich hier noch eine Flasche Glenfiddich Single Malt Scotch Whisky 12 Jahre.
Gott sei Dank ein Backup
Ja,
auch noch.
Backup muss sein, auf jeden Fall.
Ja, wir werden auch in der zweiten Season definitiv mehr Mischungen und mehr Drinks am Start haben. Wir haben jetzt
Gut.
uns noch mehr konzentrieren müssen, einfach hier bei den Premieren. Aber jetzt entwickeln wir schon Routine und dann läuft es.
Ich machte mir schon Sorgen.
Ja, klar, alle sind in Sorge, ja, mangels angesichts des mangelnden Promillegehalts in diesem Podcast. Aber Sinusmann, erzählen Sie doch einfach mal, warum sind Sie hier dabei? Ja? Was rechtfertigt das überhaupt? Was haben Sie für eine Filmexpertise eigentlich?
Uff, große Frage. Ja, was rechtfertigt das nun? Naja, wie auch Sie, bin ich halt Filmliebhaber und Filmfan seit eh und je. Ja. Also, das hat schon angefangen, lange bevor wir uns kannten. Zu alten Videothekenzeiten oder sogar Premierezeiten. Schon im Fernsehen habe ich auch angefangen, Filme, die ich cool fand, so wie Blade Runner oder weiß ich nicht, damals auch irgendwelche Van Damme-Schinken oder sowas meinetwegen, einfach auf VHS aufzunehmen. Dann habe ich wirklich versucht, da genau die Werbung noch rauszuschneiden. Also ich saß vorm Fernseher, habe quasi auf Pause, Aufnahmepause gedrückt, dann wieder fortführen, wenn die Werbung raus war. Dann halt natürlich Videothekenraubkopien, wofür ich sogar noch so einen Kopierschutzentferner mir irgendwo besorgt hatte, der nur sehr mäßig funktionierte. Also es waren diese verrauschten Tapes, 10-mal überspielt und so. Aber ich habe immer eine saubere Liste geführt, Aufkleber drauf gemacht und so weiter. Premiere und so weiter. Also ja, ich weiß nicht, soweit ich mich erinnern kann, haben Filme irgendwie auf mich so eine ja, außerordentliche Anziehungskraft ausgeübt. Und ich war einfach fasziniert. Und angefangen hat es natürlich mit den ganz normalen Mainstream-Filmen, die man halt, die auf ProSieben oder Sat.1 liefen dann halt damals. Aber je mehr kuriose Sachen ich entdeckte, desto mehr faszinierten mich diese, so dass ich heute fast da bin, also fast, sage ich bewusst, dass mich die normalen Releases sehr wenig, sehr selten interessieren. Ja, ich gucke immer noch dann irgendwelche Blockbuster oder normalen Polit-Thriller oder so, wenn die gut sein sollen, gut besetzt sind, gute Regisseure haben oder einfach als Community-Event. Aber ich suche da kaum noch, ja, und inzwischen suche ich mehr nach dem Kuriosen und Verrückten halt. Ja,
ja nee, und, Sie stehen ja eher auf so abseitige Sachen, ne? Sie sind ja auch hier jetzt mittlerweile großer Kenner des italienischen 70er-Jahre Giallo-Genres und solcher Sachen, oder?
Ja, großer Kenner ist natürlich eine Ansage, aber ich habe jetzt doch einige gesehen und mich auch so ein bisschen drumherum befasst, so einfach, dass ich ein bisschen drüber nachgelesen habe, mal hier und da, viele Extras, wo es gab, geguckt habe auf den Blu-rays. Und ja, also ich habe dann die Giallo A-Lister dann, glaube ich, wirklich alle durch und dann auch so viele von den B-Listern und teilweise war ich in den in der C-Liga auch schon gekommen, wo ich dachte, okay, hier muss ich wirklich nicht mehr weitermachen, weil da wird mir meine Zeit für zu schade. Ja, also italienisches Kino mag ich generell, ja, Gialli, Italo-Western. Als nächstes will ich mir irgendwann die italienischen Sandalenfilme der 50er, 60er vornehmen. Das wird aber, glaube ich, schwierig, weil da gibt es wenige Releases, ja.
Okay, hart. Aber für alle, die sich nicht so auskennen, Gialli oder die Giallo-Filme, so ein berühmtes Beispiel ist doch Suspiria, oder? Dario Argento?
Jein, ich würde sagen jein. Er hat schon viele Züge eines Giallo, aber es ist eher noch ein Horrorfilm, also wirklich ein übernatürlicher. Gialli sind normalerweise nicht übernatürlich. Ja, das sind eher Thriller, wo es wirklich um Mörder und an Mord geht. Und Suspiria ist so eine Mischung, würde ich sagen, wobei ich... Er hat schon viele audiovisuelle, sag ich mal, Aspekte eines so eines typischen Giallo, vor allem natürlich die von Dario Argento, wo er ja auch als Meister gilt. Aber ich würde sagen, es ist kein reiner Giallo, nein.
Ah ja, okay.
Ist schon, da würde ich vielleicht Deep Red oder Profondo Rosso von Dario Argento ist, glaube ich, dann der bekannteste, der erfolgreichste seiner Gialli.
Okay. Ja, wir haben überlegt, ob wir über Suspiria, da gibt es ja auch ein Remake und so aus USA, jetzt relativ neu, ob wir uns darüber auch mal austauschen. Aber gut, also Sie, ne, sind fasziniert von Filmen. Ich glaube, das gilt für uns alle hier, die an dem Podcast beteiligt sind.
Ja.
Und auch nicht unbedingt nur das Mainstream-Kino, klar. Wobei die Filme, über die wir uns unterhalten, sind eigentlich oft so... Also vor allem jetzt in der ersten Staffel sind eigentlich schon noch Mainstream-Filme, aber alles Mainstream-Filme, die auch irgendwie was, die halt so was Kurioses an sich haben. Also die jetzt nicht typischer Mainstream sind, sondern irgendwie ein bisschen, wo es rund um die Entstehungsgeschichte Kuriositäten gibt oder die halt inhaltlich einfach nicht so Mainstream sind, wie man jetzt vermutet anhand des Budgets oder der Beteiligten oder wie auch immer. Also, und heute haben wir einen Film, der ist an sich definitiv Mainstream. Also ist eine Studioproduktion aus den 90er Jahren, 1997 rausgekommen, Anfang 1998 in Deutschland ins Kino gekommen. Event Horizon. Und der gilt jetzt auch nicht unbedingt landläufig als Meisterwerk und ich sag mal, Paul Anderson, der Regisseur, gilt auch landläufig jetzt nicht als Meisterregisseur unbedingt. Eher so als besserer Uwe Boll, könnte man sagen. Aber
schon überraschend, ja.
Ja, aber trotzdem hat der Film hat halt was an sich, was trotzdem, trotz allem aus der Masse heraussticht, oder vielleicht sind es gerade diese Kontraste, halt, keine Ahnung. Großes Budget, Sommer-Event-Film eigentlich, aber mega gefloppt, ja, und im Kino damals, aber hinterher dann irgendwie schon so Kultstatus erlangt und das ist bei vielen Filmen, über die wir jetzt hier in letzter Zeit geredet haben, so der Fall mehr oder weniger. Sinusmann, erinnern Sie sich noch, wo Sie Event Horizon das erste Mal gesehen haben?
Ehrlich gesagt, nein. Ich denke, es war... Ich denke, es wird auf 97, das heißt, ich habe den wahrscheinlich dann irgendwann, also ich war nicht im Kino, ganz sicher nicht. Das heißt, ich vermute mal, weil ich mich wirklich nicht mehr daran erinnere, dass ich den ein paar Jahre später gesehen habe. Und dann wird das wahrscheinlich irgendwie auf VHS, Leihkassette oder vielleicht sogar schon auf einer DVD gewesen sein. Ja, könnte sein, aber naja, ich weiß nicht. Also ich bin in die DVDs, glaube ich, erst so 99 oder 2000, glaube ich, eingestiegen. Da hatte ich meine ersten irgendwie Fight Club und sowas gekauft und Blade Runner natürlich.
Ja.
Event Horizon, glaube ich, hatte ich länger nicht. Ich glaube, ich hatte erst diese DVD Special Edition mit diesem Schiff da, diese Box, die hatten sie, glaube ich, auch. Es gab so eine Limited Edition, die man aufklappt irgendwie und da ist dann die eigentlich.
Die hatte ich nicht, obwohl ich so.
Das sah aus wie irgendwie so ein Raumanzug. Ich weiß gar nicht, was das war. Das okay. War irgendwie so was Komisches. Also, ich habe die noch irgendwo. Ich glaube, ich hatte den vorher nicht besessen. Aber wahrscheinlich habe ich ihn vorher dann schon gesehen, sonst hätte ich mir nicht diese Edition gekauft.
Wahrscheinlich.
Ja, aber ich kann es nicht beantworten, ehrlich gesagt. Okay. Schade, ja.
Ja, krass. Also ich habe ihn damals im Kino gesehen und zwar mehrfach, also mindestens zweimal. Das war ja auch Anfang 98 kam der ins Kino. Also ich war da so 14 beziehungsweise gerade 15. Geburtstag dann. Also war
underage.
Ja, war auf jeden Fall auch wieder illegal, aber das haben wir hier jetzt schon die ganze Zeit. Also alle Filme, Fight Club, Event Horizon, worüber haben wir noch geredet? Egal. Alle Filme halt gesehen, obwohl es eigentlich damals halt nicht gegangen wäre, laut FSK und so. Und ich glaube, mit DVDs, das ging ja auch erst zu 98, 99 wirklich los. Ich hatte auch 99, glaube ich, die ersten DVDs, den ersten DVD-Player, die waren ja auch teuer damals und so. Yeah. Und das ist auch bei Event Horizon so ein Punkt, weil der ist zu einer Zeit gedreht, ja, wo jetzt noch nicht alles digital war und so. Also erstens mal, es gab noch keine DVDs, der Film wurde gedreht irgendwie im Winter 96, 97 waren glaube ich, die Dreharbeiten und es gab ja auch einen Director's Cut, einen viel längeren Cut, der jetzt nicht mehr auffindbar ist und so. Und das ist halt alles, weil damals wurde halt noch, ne, da wurde auf normalem Film gedreht. Es gab nur VHS-Kassetten und keiner dachte irgendwie dran, dass irgendwie Director's Cuts irgendwen interessieren, ja, von irgendwelchen Filmen. Und deswegen können wir nachher nochmal drüber sprechen. Gibt es auch halt diesen Original-Cut des Films nicht mehr. Es existiert nur der eine Cut, der auch im Kino war, der relativ kurz ist, also nur so gut 90 Minuten. Der erste Cut, der damals in Test-Screenings war, der war wohl 130 Minuten lang halt. Also,
wow.
Episch.
Ja. Man hört diese Geschichten, ja. Ja,
ja, ja, genau.
Das, ja, wäre echt interessant. Also, ja, interessant, was da noch 40 Minuten extra oder so, wenn ich mich nicht irre, irgendwie, was da, ich meine, das ist ja fast, also 50% mehr, ne? Das ist einfach nochmal der halbe Film nochmal hinten dran irgendwie.
Also, ja, so ungefähr.
Schon sehr interessant.
Und auch noch halt so ein Thema ist, die Effekte auch in dem Film, klar gab es schon CGI und so, aber man merkt halt, das ist alles noch eine Kombination mit echten Modellen halt damals. Also es ist die Event Horizon, also das Raumschiff. Wir können auch gleich nochmal, ja, das haben wir in den anderen Folgen auch nie gemacht, weil wir immer denken, alle wissen sowieso, wovon wir reden. Aber wir können gleich nochmal kurz erzählen, worum es in dem Film geht. Gerade kurz nochmal zu dem Thema Effekte.
Keine schlechte Idee, vielleicht zwei Sätze oder
so. Ja, könnte man mal verlieren, ja. Ich weiß nicht, vielleicht haben ja doch nicht alle gesehen. Die Event Horizon ist ein riesiges Raumschiff, ja, also in echt über einen Kilometer lang, also theoretisch, ne, in Realität. Mhm. Und das Modell, was die von dem Schiff hatten, weil sie auch so viele Details in Aufnahmen zeigen wollten und so, war auch 10 Meter lang. Und das heißt, wir haben wirklich noch, so wie in den alten Star Trek, in der alten Star Trek-Serie, ne, mit Next Generation, man hat halt einfach noch echte Modelle in den Bildern, ja, die gefilmt wurden und wo halt einfach nur CGI-Effekte ergänzt wurden. Und ich finde, das macht einfach einen ganz anderen Look. Der ist eigentlich relativ geil. Und ich finde den auch teilweise den heutigen, also wo dann so Science-Fiction-Filme einfach komplett aus dem Computer kommen. Ich finde das geil. Ich finde, das ist überlegen, aber es war natürlich unfassbar aufwendig damals.
Hm.
Genau.
Ja, ich denke auch, also diese, wobei ich denke, wir sind so ein bisschen an der Wende, ja. Also ich bin auch kein großer Freund generell von CGI, eben aufgrund vieler schlechter Erfahrungen aus der Vergangenheit meist oder aus Japan. Aber
Ja,
ich
okay.
glaube, wir sind halt inzwischen an einem Punkt, wo die Filme, die genügend Budget haben, wo man das teilweise kaum noch merkt. Also
Ja, naja, klar. Mittlerweile schon, ja.
Ja. Aber ansonsten bin ich auch immer für echte Props, für Kulissen und ich denke oft an so kleinen Details, dass es vielleicht noch doch ein Ticken nicht ganz so sauber, nicht so ganz so funkelnd oder so ist. Ich
Ja.
meine, das sind alles Sachen, die man garantiert auch in CGI durch ein perfektes Art-Design ausgleichen könnte. Keine Frage. Nur dann muss eben halt auch diese Arbeit da reingesteckt werden. Und das wird es halt oft nicht. Oft sieht es dann auch noch heute doch so ein bisschen Ticken zu clean oder
Ja,
an so ein paar Ecken zu, ja,
zu
perfekt
glatt,
aus.
ja, die
Ja, genau.
Texturen nicht realistisch und so.
Richtig, ja.
Naja, nee, aber der Film ist echt noch von den Effekten her, ist da viel handgemacht. Da sind, was weiß ich, tonnenweise Kunstblut werden da verplempert, ja, irgendwie. Und diverse Modelle wurden gebaut. Und es gibt ja auch ziemlich viele, ja, so Splatter- und Gore-Szenen, die auch wirklich, wo auch unfassbar viel Arbeit in die Props und so reingeflossen ist. Aber da können wir gleich noch drüber erzählen. Prinzipiell Event Horizon, kurz zusammengefasst, Science-Fiction, Horrorfilm, und es geht um ein Raumschiff, die Event Horizon eben, die einen neuartigen Antrieb hat, der im Prinzip ein schwarzes Loch erzeugt, in dem das Schiff verschwindet und woanders quasi wieder rauskommt, und so kann man halt große Distanzen super schnell überbrücken. Und
Über Lichtgeschwindigkeit, ja.
über Lichtgeschwindigkeit, genau, 2040 bricht die Event Horizon zu ihrem Jungfernflug auf und benutzt das erste Mal diesen Antrieb und verschwindet direkt halt. Ja, also ist halt direkt schiefgegangen. Allerdings taucht sie 7 Jahre später wieder auf. Und das heißt, der Film spielt im Jahr 2047. Und der Entwickler quasi dieses Antriebs, Dr. Weir, der bricht mit einer Crew zusammen auf, um dieses Schiff dann zu bergen. Und was sie dort vorfinden, ist also keine Crew mehr, die ist verschwunden. Und es stellt sich halt bald heraus, dass dieses Schiff an einem Ort war, ja, den man ja, als die Hölle bezeichnen kann, und von dort zurückgekommen ist und das Böse natürlich mitgebracht hat.
Ja, da fängst du natürlich an, schon ein bisschen zu interpretieren, würde ich sagen jetzt. Aber gut, so der Film verkauft es natürlich auch
Ja.
so wortwörtlich erstmal, wobei ich dann noch vielleicht eine andere Meinung zu habe, aber da kommen wir wahrscheinlich dann später noch drauf, weil also was wir de facto wissen ist, die war weg, die kommt wieder, wir wissen nicht, wo die war. Die Crew
Ja.
ist weg und dann kriegt man natürlich Sachen mit, was mit der Crew passiert ist, wobei auch sehr eingeschränkt. Also man hat nicht wirklich das Big Picture, ja. Es werden Sachen gezeigt, die auf Dinge sehr stark hindeuten, ja, beziehungsweise einiges sieht man dann auch, ja, das ist schon klar. Und dann fangen ja wieder mit der aktuellen Crew oder den Leuten, der Bergungscrew, seltsame Dinge zu passieren. Ob das dann jetzt wirklich die Hölle dann ist, würde ich jetzt mal, also das ist meine Meinung jetzt nur, wirklich dahingestellt lassen.
Ja, das ist richtig. Also es ist quasi, oder das, was dort passiert, könnte man, oder in unserer Bildsprache, wenn wir darüber nachdenken, denken wir halt, assoziieren wir das mit einer Hölle oder so. Das ist jetzt natürlich schon eine religiöse Interpretation fast. Aber genau, Tatsache ist, dass der Crew, sagen wir mal, schlimme Dinge passiert sind, ja, der originalen Crew und der
Die
neuen
sind ja
der
alle
Bergung.
tot,
Ja,
zumindest, also oder
natürlich. Und
weg,
der
ne? Also.
neue Crew, der geht es auch nicht viel besser, ja. Diese Bilder aus der Hölle, die sind auch eine interessante Sache, weil die haben wohl auch in diesem Original-Cut, von dem wir es vorhin schon hatten, sehr viel mehr Raum eingenommen. Und man sieht auch auf der DVD oder der Blu-ray heutzutage in den Specials kann man so ein paar zusätzliche oder längere Szenen auch sehen, die nicht verschollen sind. Aber es gibt, wie gesagt, es gibt halt diese wirklich super splatterigen, super gore-mäßigen Szenen, die Crew quasi findet auf dem Bordcomputer, ja, Aufnahmen von der Originalcrew. Und das muss wohl eine ganz, also ja, recht verstörende Sache gewesen sein, die auch zu filmen, weil da passieren schon harte Sachen, aber man sieht kaum was davon. Also jetzt in Event Horizon sind das in Summe, sagen wir mal, 30 Sekunden, ja, diese Footage, die da auf dem Bordcomputer sich anschauen. Und das war wohl ja halt über eine Woche, die man da drauf verwendet hat, das überhaupt zu drehen, ja, und über einen Monat, die Effektleute halt, die dann diese ganzen Körpermodelle angefertigt haben und diesen ganzen super viele Props einfach angefertigt haben. Für diese ganz kurzen Szenen, von denen man jetzt eigentlich kaum was sieht, aber die natürlich auch Stein des Anstoßes waren damals, glaube ich, bei den ersten Test-Screenings, weil die sind natürlich schon super hart einfach für so einen Mainstream-Film, ja. Und haben wohl das Publikum bei den Testvorführungen nachhaltig verstört und die Produzenten sowieso, ja, die es dann gesehen haben oder die Leute vom Studio. Und daraufhin wurde dem Paul Anderson, halt dem Regisseur, auch gesagt, er soll 30 Minuten mal locker rausnehmen aus dem Film und außerdem soll er mal diese Szenen da ein bisschen zurücktrimmen wieder.
Ja. Reiß dich mal zusammen, Junge, so nach dem Motto, ne?
Ja, genau. Und er sagt auch selber, er wollte es halt krachen lassen. Er hat vorher einen PG-13-Film gedreht. Also er hat Mortal Kombat tatsächlich gemacht vorher.
Ah, ja, richtig.
Und Also erstens mal, wir sprechen von Paul W.S. Anderson und nicht von Paul Thomas Anderson, dem Regisseur von Magnolia und Licorice Pizza und so. Sondern von
John Malkovich auch? Oder?
Nee, das war jemand anders.
Okay.
Ich komme auf den Namen gerade nicht. Egal. Genau, nee, unser Paul W.S. Anderson ist, hat sich nach Event Horizon oder ab Event Horizon eigentlich auf Science-Fiction-Filme spezialisiert, könnte man fast sagen, mit ein paar Ausnahmen. Vorher Mortal Kombat, also Videospielverfilmungen, Science-Fiction, das ist so, in die Ecke wurde er gestopft. Und er hat wirklich, glaube ich, bis heute nicht wirklich einen, bei den Kritikern nicht wirklich reüssieren können. Ja? Also alle Filme von ihm sind eigentlich verrissen worden immer. Also haben immer schlechte Kritiken bekommen, waren aber teilweise halt beim Publikum recht erfolgreich. Und Mortal Kombat war halt anscheinend ein Mega-Erfolg, ja. Obwohl das ja jetzt, ein schwieriger Film, sagen wir mal, aber lief auf jeden Fall gut. Und daraufhin hat er halt die Möglichkeit bekommen, hier dieses große Budget, was sich 90 Millionen Dollar oder so, die Event Horizon gekostet hat, ja, und so ein Science-Fiction-Horrorfilm, ja, da wüsste man heute, ja gut, das spielt er im Leben nicht ein. Also es ist auch wieder so ein Fall von einem Film, der wird heute wird er nicht mehr entstehen, ja, das ist so ein Fauxpas würde man sich heute nicht mehr leisten, ja, seitens von einem großen Filmstudio. Aber ja, wie gesagt, der ist hat Kultstatus erlangt und das kann man, glaube ich, von seinen anderen Filmen nicht so wirklich behaupten. Also er hat einen Film in England gedreht, Shopping, das war sein Debütfilm. Den habe ich auch mal gesehen, der ist auch eher mit Jude Law, aber ist auch eher mittelmäßig, also jetzt auch kein großer Wurf. Und dann eben Mortal Kombat, dann Event Horizon und ab dann eine Resident Evil-Serie.
Da muss ich kurz einhaken und widersprechen.
Ja.
Denn offensichtlich hast du das Meisterwerk Soldier mit Kurt Russell vergessen.
Habe ich vergessen, stimmt. Das kam direkt nach Event Horizon. Ja.
So einfach der Film ist, und ich finde, der Film ist richtig gut. Es ist, er geht auch in so eine, vom Feeling her, denke ich, läuft er auch auf so einer, diesen schmalen Grat zwischen Trash oder Main oder so wirklich so Pulp-Action und so Hirn aus, aber dann doch irgendwie ist da mehr. Und also ich bin ein Riesenfan von Soldier, wie auch von Event Horizon. Die anderen seiner Filme weniger. Shopping habe ich leider nie gesehen, ich habe aber Gutes gehört. Alien vs. Predator finde ich okay. Also ich finde, okay, man kann den schauen. Ich finde den nicht gut, definitiv nicht gut. Aber als Fan von Alien und Fan von Predator ja, kann okay, ich mir den immer wieder geben mit so einem ja, so einer Mischung oder einem Whisky oder sowas. Das ist kein guter Film, aber ich finde, der geht definitiv. Und Mortal Kombat damals, ich finde, ich glaube, dieser Mortal Kombat ist wahrscheinlich der beste aller Mortal Kombat-Verfilmungen.
Ja, das kann gut sein, ja.
Aber klar, der war nicht wirklich gut. Und die ganzen Resident Evil-Teile, damit kann ich nichts anfangen, leider. Aber Soldier nochmal, um auf
okay,
den Punkt zu kommen, ich finde, der hat wirklich was. Ja.
Ja, das Geile ist halt, ich habe halt außer Event Horizon und Resident Evil, glaube ich, keinen Film von ihm gesehen. Obwohl
Soldier
er,
auch nicht?
Nee, auch nicht.
Oh, okay, dann weiß ich, was wir schon in Season 3 besprechen. Ja.
Okay, alles klar, ist vorgemerkt.
Ein Must, sorry.
Ja. Obwohl der, also ne, der ich liebe ja Event Horizon und der Paul Anderson hat ja noch 10 andere Filme gemacht, ja, so ungefähr. Mhm. Aber ja, es ist einfach, es ist echt schwierig, sein Werk, ja. Also es sind im Prinzip ja, es, wie Sie sagen, ne, es wandelt immer so an der Grenze zum Trash, so ein bisschen.
Ja, oft auch weit darüber hinaus, wie bei den Resident Evil-Filmen. Also aus meiner Sicht haben die jetzt nun mal wirklich nichts zu bieten. Aber
wobei ich den ersten eigentlich zumindest passabel fand. Ich fand den passabel.
Ich hasse den als Fan von Resident Evil und ich hasse den als Fan von Sci-Fi und Horror und Zombie-Filmen. Also in jeder Hinsicht versagt er für mich. Der ist der erfüllt gar nichts irgendwie da für mich. Also das ist aus meiner Sicht ist das ein Film für Leute, die eigentlich also natürlich vom Spiel keine Ahnung haben, das ist ja auch nicht schlimm, ist ja auch legitim, dass ein Film ohne das Spiel sollte ja sogar funktionieren. Ja. Aber natürlich weißt du, dass du durch dir diese Leute irgendwo reinholst und da würde ich zumindest mal nicht versuchen, die mir zu vergraulen. Aber okay, gut, das ist wahrscheinlich ein kleiner Sub-Klientel. Ein Film für Leute, die eigentlich keinen Bock auf Zombie-Filme haben oder nicht so wirklich Zombie-Filme oder Horrorfilme kennen oder mögen. Ja, ein Zombie-Film für die halt.
In Resident Evil ist glaube ich, der Zombie-Film mit den wenigsten Zombies.
Ja, und auch
die überhaupt wenigsten vorkommen.
Biss und irgendwie, das ist alles so. Ja. Ich meine, der hat auch ein paar blutige Szenen und so, das ist okay. Das ist ja auch nicht das, was ich jetzt da. Aber der ist so glatt und so. Mhm. Ich finde, die besten Zombie-Filme, die bieten halt immer etwas mehr als Zombies, ja. Also klar, wenn man über die Klassiker spricht von George A. Romero, die haben immer irgendwie eine Satire-Komponente, soziale Komponente oder sowas. Und ich finde, das ist auch bei den meisten so, sogar Shaun of the Dead oder die sind halt irgendwie wirklich extrem beängstigend oder brutal oder sowas. Und der Film hat irgendwie nichts. Der ist nicht, der bricht nirgendwo aus, in keine Richtung halt. Das ist wirklich so ein Versuch, irgendwie einen massentauglichen Zombie-Film zu machen. Und wahrscheinlich hat es funktioniert, denn er hat ja irgendwie 6 Fortsetzungen oder sowas, aber, aber ich, also für mich macht es keinen Sinn, ich verstehe den Film nicht. Ja.
Okay.
Genug off-topic wahrscheinlich.
Nein, schon okay, aber die, was halt Tatsache ist, ne, also die Resident Evil, der erste Teil und Event Horizon gelten so als die, also jetzt, wenn man jetzt in die IMDb schaut oder so, oder generell gelten noch so als die besten Paul Anderson Filme. Die
Four
anderen
Soldier.
Sind, ja, Four Soldier auch. Aber ich muss mir den noch anschauen, ja, offensichtlich. Habe ich damals echt. Der war dann, glaube ich, sogar ab 18 im Kino. Das habe ich dann nicht gemanagt bekommen, ja, den anzuschauen.
Heißt der irgendwie auch irgendwie anders? Starship Soldier oder irgendwie so.
Ja, das kann sein. Ja.
Und der war auch ewig lange in Deutschland. Ich weiß nicht, ob es jetzt ist. Wahrscheinlich gibt es da inzwischen eine vernünftige Version. Nur geschnitten. Selbst die ab 18 Version war immer noch geschnitten. Krass. Also ich musste den wirklich, also um den, ich habe den importiert damals halt auch aus die DVD und nachher auch die Blu-ray aus den USA, weil in Deutschland gab es keine ungeschnittene Version. Also selbst die ab 18 Version war noch geschnitten. Dabei ist der jetzt auch gar nicht so extrem hart. Also
ja.
Der ist schon blutig und so und brutal, aber
hat das wieder ein bisschen krachen lassen, der Paul Anderson.
Ja, aber ganz ehrlich, da finde ich die Szenen, diese Sekunden aus dem Videolog in Event Horizon schlimmer und der ist ab 16. Von daher, das
Ja.
ist mal so ein bisschen, ich glaube, es geht mehr um die ausgeübte Gewalt oder so. Ja, keine
Ja. Ja, ich glaube auch, da haben die, also als sie das Rating gemacht haben, haben die wahrscheinlich nebenbei Zeitung gelesen oder so und haben die Szenen halt gar nicht mitbekommen, glaube ich, einfach. Weil sonst, also die sind schon sehr hart.
sind
Ja,
schon
also.
ordentlich, ja.
Die haben auch sonst, also die haben es auch sonst ziemlich krachen lassen bei dem Film, ne? Wie gesagt, großes Budget und haben in England, in den Pinewood Studios gedreht, also auf dem Bond Stage und so.
Wow.
Genau. Und
Star Wars auch teilweise, glaube ich, oder?
kann
Oder
sein.
verwechsel ich da
Ich
nicht
bin
mal
nicht so
wieder?
der Star Wars
Nein, richtig, ja.
Experte. Aber das ist eigentlich, hätte ich gedacht, dass die eher in Amerika geblieben sind, oder? Aber ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, genau, da wurde ja auch, was weiß ich, zu der Zeit wurde Eyes Wide Shut dort parallel gedreht, ne? Stanley Kubrick und so, oder der war gerade fertig oder sowas. Und dann haben die Event Horizon dort gedreht und die haben den Laden so ein bisschen auseinandergenommen. Also ich glaube, die haben einen Stage komplett abgefackelt, ja, mit der Szene, wo sie da mit dem Flammenwerfer quasi durch den Gang, also wo der Lawrence Fishburne durch den Gang Richtung
Ja.
Antriebskammer rennt und so. Die haben da richtig auf den Putz gehauen und haben riesige Sets halt gebaut, weil einfach, und das muss ich schon sagen, also der Style, so visuell von dem Film, ist schon ziemlich geil, also auch ziemlich einzigartig, würde ich sagen. Also zumindest jetzt mal, wenn man mal so an 1997 zurückdenkt.
Ja.
Und da haben die wirklich ein paar richtig geile Bilder, ja, geile Shots, geile Einstellungen und sowas gemacht. Also was weiß ich, allein diese Szene, wo der Sam Neill in der Raumstation sich rasiert, ja, und dann die Kamera zurückfährt und man sieht erst, dass er überhaupt in der Raumstation und im Weltraum ist und so. Und das war damals einfach, ich meine, heute würde man das einfach Computer animieren, ja, kein Thema. Aber die haben das halt, ne, auch wieder auf einem, mit, so halb mit Modellen drehen müssen und was weiß ich. Und da haben sie schon irgendwie ein Drittel ihres ganzen Effektbudgets haben sie für diese Szene, also
Ehrlich?
ja, die vielleicht halt auch wieder eine Minute lang ist und eigentlich auch gar keine Handlung enthält, ja,
Wow.
haben sie schon mal dafür ausgegeben gehabt und die ist halt nach 5 Minuten, ja, und genau.
Das war mir gar nicht bewusst. Aber ich muss auch sagen, ich fand den Look insgesamt sehr gelungen. Also, also
Definitiv.
einmal klar, generell, das ist so ein, das ist aber natürlich Geschmackssache, so ein düsterer, nicht so bunter Sci-Fi-Look ist. Aber das hat auch diesen. Ich weiß gar nicht, also ich nenne das so Industrial Sci-Fi-Look. Irgendwie wie, das erinnert mich stark an Alien zum Beispiel, der natürlich ein bisschen früher war. Also ich habe das schon bei den Kulissen, als die in dem Raumschiff, dem ersten Raumschiff, nicht in den Event Horizon, vor allem im ersten, da wo sie auf der Brücke sind und aber klar auch natürlich teilweise bei der Event Horizon. Also er hat mich schon stark an Alien erinnert. Und ich mag diesen Look auch sehr. Alien oder was gibt es noch? Diesen mit Sean Connery.
Outlander oder so?
Outland, genau. Ich denke, der hat auch so einen
Ja.
ähnlichen Look. Ja,
Okay.
ich meine, Alien ist 79, Outland ist, glaube ich, irgendwann aus den Anfang
80er.
80er oder
Ja.
sowas, oder Mitte 80er vielleicht. Event Horizon ist da schon 20 Jahre, 15 Jahre später. Aber ich finde diesen. Also zumindest erinnere ich mich jetzt nicht, dass dieser Look so da irgendwie gang und gäbe war in
Nee,
der Zeit. Und
ich
ich
glaube in
fand
den.
das so einen geilen Refresher, so
Ja.
zurück mal weg von diesen cleaneren Looks, ja, ich denke mal, populärer waren, zu diesem Industrial Look, ja, wie ich das nenne.
Und ja, genau, ich glaube auch in den 90ern waren wahrscheinlich echt eher buntere Looks und so da angesagt. Aber es ist auch nicht nur Industrial Sci-Fi, sondern auch so ein bisschen ne, Gothic. Und
Ja.
das kommt ja daher, dass sie auch also die Event Horizon ist ja der Kathedrale von Notre Dame nachempfunden. Ne? Also die ist quasi von der Form her, ist das quasi die Kathedrale von Notre Dame.
Von
Und
der
die haben,
Form her,
ja,
wie meinst du das? Von
von
wie
der
mein
Form.
entschuldigen Sie, wie
Weil die
meinen
haben, unverschämt, ja. Sie haben diesen langen Gang, ja, und dann dieses
Ja.
quasi Querschiff und so. Also die
Ja.
Form ist ungefähr so wie das Innere von Notre Dame halt. Und Sie haben auch die ganzen Texturen an den Wänden, also am Anfang, wo dann die Lewis und Clark, das Rettungsschiff, dann so an der Event Horizon vorbeifliegt, ja, und so draufleuchtet und man sieht so die quasi das Äußere von der Event Horizon. Das ist alles, das haben die quasi von den Wänden von Notre Dame abgescannt und da so die Texturen gemacht.
Ah ja, und, das ist ja.
Und auch im Inneren gibt es auch immer so Fenster.
Ja.
In manchen Szenen sieht man die so grün oder blau hinterlegt sind oder beleuchtet sind von hinten. Und das sind auch die Fensterformen, wie man sie auch in Notre Dame hat.
Das ist interessant, ja. Wäre ich gar nicht drauf gekommen. Ich dachte schon so ein bisschen, dass dieses Schiff so eine komische Form hat und ich habe so ein bisschen damit gekämpft, mir das irgendwie rational zu erklären, warum man sowas haben möchte. Aber okay, gut. Es muss ja in einem Sci-Fi-Film ja auch nicht alles hundertprozentig rational sein. Ne? Ich meine, also
natürlich,
klar, der Style
meine,
darf
Technik
ja schon gerne
so,
ein bisschen was vorgeben halt. Ich muss aber auch zur Optik, weil wir gerade dabei sind, also generell bin ich auch ein riesen Fan von der Optik von Event Horizon, aber ich muss doch ein paar Sachen ein bisschen negativ anmerken. Das eine hast du natürlich, oder haben sie natürlich schon angesprochen, das sind die CGI-Effekte, die aber klar der Zeit geschuldet sind. Es sind nicht viele, es sind wirklich ein paar kleine, so wenn die Leute, glaube ich, in die Event Horizon reinkommen und da ist der Schwerelosigkeit und dann fliegen da so ein paar Sachen durch die Gegend.
Ja, ja klar, die sehen und natürlich nicht so perfekt
ja,
aus.
Ja, die sehen schon sehr fake aus. Also so wirklich, als ob da einer was aus so einem 90er-Jahre-Videospiel-Zwischensequenz was reingeschnitten hätte. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist ein, also erstens, wenn man die Zeit bedenkt, ist das vollkommen okay. Und zweitens nimmt das im Film zum Glück keinen großen Raum ein, denn die anderen Effekte, zumindest wirken sie so auf mich und Sie haben es ja auch angemerkt, sind zumindest teilweise sehr stark tatsächlich physisch unterstützt, ja, also und deswegen fällt das auch nicht so stark auf. Mir sind wirklich so zwei Szenen also im Film aufgefallen, wo ich dachte, oh, das sieht ein bisschen billig aus. Aber das kann man dann drüber hinwegsehen. Was mich ein bisschen mehr gestört hat und was ich auch etwas unnötig fand, also das wäre wirklich meiner Meinung nach nicht notwendig gewesen, ist aber auch sicherlich Geschmackssache, ist, dass der Film stellenweise ein bisschen, für mich so ein bisschen zu sehr Stil über Logik, über Kontext, über rationale Usability oder sowas setzt, weil es ist ja immer noch ein Sci-Fi-Film irgendwo und da wird mir jetzt nicht jeder zustimmen, aber ich finde zu Sci-Fi ist ja sowieso etwas Abgehobenes. Wir sehen Sachen, die wir uns nicht vorstellen können, die, wo wir sagen, heute aktuell, aus aktueller
Wissenschaft. Die gibt es ja gar nicht. Ja.
Gibt es nicht, existieren nicht und klar kann es sein, dass irgendwann, aber das heißt, der Film ist sowieso aus meiner Sicht, so ein Sci-Fi-Film ist immer, sofern er das überhaupt möchte, wenn er ernst genommen werden möchte, so ein bisschen in so einer Bringschuld, dich ein bisschen da reinzuholen, zumindest den kritischen Zuschauer, um zu überzeugen, hey, du, ich weiß, das ist eine crazy Welt hier, aber das könnte ja so sein. Und dann würde ich nicht die einfachen Sachen verschenken. Ja? Das heißt, Sachen, wo man leicht Glaubwürdigkeit schaffen kann, die würde ich zumindest mal nicht verschenken, weil ich weiß, dass ich an anderer Stelle sowieso das Band überspannen muss. Und ich finde, Event Horizon macht sich da, geht da an ein paar Stellen einen anderen Weg. Und zwar habe ich da drei konkret, also einmal natürlich diese Event Horizon generell, als vom wie ist die aufgebaut, warum gibt es da diesen mega langen, kilometerlangen gefühlt Tunnel, also ich verstehe, man will vielleicht diesen Gravity Drive weiter weg haben, weil da Sachen passieren, von daher meinetwegen noch, aber wo ich nicht so drauf klar kam, waren drei Punkte, und zwar erstens, der Gravity Drive selbst, der sieht natürlich cool aus, der muss ja auch cool aussehen, weil das ist ja...
Der sieht ultra cool aus, ja.
Ja, aber für mich sieht er ein Ticken zu cool aus. Denn das ist ja kein gefundenes Artefakt oder sowas. Die haben das ja nicht, klar, soweit wir wissen, nicht irgendwo auf irgendeinem Mond hinter dem x-ten Planeten gefunden. Die haben das, der Weir und seine Crew, sein Entwicklerteam haben das selber gebaut, soweit wir wissen. Warum sieht der aus wie irgend so eine ägyptische oder Inka oder Azteken, keine Ahnung, also
erinnert an Stargate, ja,
eigentlich. Ja, diese Verzierung der Oberflächen erinnern mich an irgendwelche, ja, Ruinen von alter Kulturen. Da sind zig irgendwelche kleine Details, Linien, unregelmäßige Linien und ich weiß, man kann natürlich alles versuchen, das sind irgendwelche Leitungen und so weiter, aber ganz ehrlich, glaube ich nicht halt, ja, weil das ist zu crude, zu grob, um das irgendwie zu erklären. Wenn wir sowieso in der Zukunft sind, wo die Technik Dinge macht, die wir uns gar nicht vorstellen können, dann braucht man wahrscheinlich nicht an der Außenoberfläche dicke Leitungen oder sowas. Also, das sieht super geil aus, wenn man nicht drüber nachdenkt, aber ich fand ein bisschen zu viel. Das sieht aus wie irgendein Höllengerät oder sowas. Und im übertragenen
Sinne... Ja, ist es ja auch.
Ja. Ja, aber im übertragenen Sinne. Das Ding ist ja, es ist ja menschengebaut. Ja. Ich fände es viel geiler und viel passender und ich finde, das würde nichts von dem Horror oder so wegnehmen, wenn das total nachvollziehbar aussehen würde. Wie, meinetwegen wie ein Kühlschrank oder mach es ein bisschen cooler, meinetwegen, aber das wäre, das nimmt dem ja nichts weg. Ne? Also wenn man wirklich diese übernatürliche Ebene da reinnehmen möchte, die ja ich mal aus meiner Sicht so ein bisschen offen bleibt, was ich auch sehr gut finde, aber wenn man, selbst wenn man die voll aufnehmen und akzeptieren möchte, dann wäre es doch nicht weniger schlimm oder schockierend oder so, wenn das Artefakt, was das auslöst, ja trotzdem ganz normal aussieht. Dann kann man sich ja immer noch einreden oder im Kontext reinreden, gut, das wurde halt irgendwie, die Leute haben da was gebaut, wovon sie nichts verstehen, die wurden da irgendwie unterbewusst hingeleitet, aber das heißt ja nicht, dass das Ding aussehen muss wie ein Museumsrelikt.
Okay, dann hätten die halt kein Motiv fürs Poster, fürs Filmposter gehabt quasi, ne?
Ja, dann
nein, klar, das ist schon Poster sehr klar. Das ist der klar, das ist also, der Look. Ja, das sieht nicht aus wie ein technisches Gerät. Das sieht schon aus wie genau wie Sie sagen, wie eher wie so ein Artefakt oder sowas. Ja. Aber
und es sieht geil aus.
Aber es sieht cool aus, ja.
Style-Komponente kann ich nachvollziehen. Nur für mich hätte das, nimmt das ein bisschen von der Glaubwürdigkeit des Films weg. Also das zerstört das jetzt auf keinen Fall für mich. Aber wenn wir schon darüber reden, dass der Film ja sowieso so einen zweifelhaften Ruf hat, finde ich da an dieser Stelle bestätigt er das so ein bisschen, weil das so ein bisschen billig ist sozusagen. Einfach Schauwerte an erster Stelle und warum? Das Warum spielt keine Rolle. Das Gleiche gilt für den Gravity Drive Raum an sich. Wobei ich vermute, dass man da irgendwo eine Erklärung finden könnte, wenn man das unbedingt wollte oder wenn man mit dem Designer
spricht. Das ist so eine Art Resonanz- oder Sicherungsmantel. Sind ja, aber ist
überall diese extrem spitzen Stalagniten, Stalaktiten.
Ja.
Im ganzen Raum. Also da muss man ja nur mal einmal hinfallen und die Chance, dass man nicht aufgespießt liegt bei wahrscheinlich bei 5% oder sowas. Ja, also es sieht, ich war geschockt.
Als passiert ja auch.
Ja. Nee, da ist doch sogar, ich habe den Film ja vor einer Woche geguckt und vielleicht ist mein Gedächtnis so schlecht, aber ich meine, da ist doch sogar, der eine ist ja runtergefallen und war tot, aber der wurde nicht aufgespießt.
Nee, der ist unten einfach in das quasi.
Genau, ja, der ist einfach
Blut, auf das Gitter. Und alles war voller Blut. Und,
richtig. Ja. Aber ich glaube, die sind doch da sogar rumgeflogen, aber da wurde doch keiner auf so einem Stachel aufgespießt. Oder?
Ich glaube, das war eher in diesen Höllenszenen, wo da
Leute
da aufgespießt in dem Raum lagen.
Da habe ich es wahrscheinlich gar nicht erkannt, ja. Aber da dachte ich
mir... Muss man in Slow Motion gucken halt.
Ja, das ist schon zu lang her.
Frame für Frame.
Das habe ich nicht gemacht. Aber da habe ich mir auch nur gedacht so, ja, das sieht sehr geil aus, aber wieder, wenn das eine Szene wäre aus irgendeinem Raum, der wirklich in der Hölle stattfinden soll und wir reden von irgendeiner Techno-Hölle, dann ja, meinetwegen, geil. Aber in so einem menschengebauten Ding, warum? Selbst wenn diese Stacheln da irgendwas von wegen Magnetfeld, bla bla bla, kann ja sein, dass man das irgendwie so, bin ich mir sicher, dass es da einen Weg gäbe, das nicht so zu machen, dass also ein Ausrutscher immer Todesgefahr bedeutet.
Gut, der TÜV hätte, das halt nicht zertifiziert, das Raumschiff.
Genau, ne? Und aber gut. Und der dritte Aspekt in die gleiche Richtung, ist der Elektroschacht, wo der Weir reingeht.
Der ist ultra geil.
Ja, Mann, der sieht aus wie die Matrix.
Ja.
Aber warum? Wieder warum? Ich meine, dass das alles wirklich Leitungen sind, die an der Oberfläche der Wand sein müssen und leuchten, kann mir keiner erklären, ganz ehrlich. Und weil, warum, also erstens, die können auch genauso gut hinter einer, warum lege ich da eine Glasscheibe drüber, wenn ich auch eine Metallplatte drüber legen kann? Und wenn da keine Glasscheibe drüber ist, dann warum ist da keine? Weil dann würde das ja bedeuten, jedes Mal, wenn da einer reinklettert, läuft der Gefahr, da in so eine Leitung zu verletzen, zu zerstören. Ja.
Ich glaube, das war auch ein bisschen Hommage vielleicht an 2001 dann, Odyssee im Weltraum. Weil, okay. Ja, also ich glaube, da sind viele Zitate drin. Sie haben es ja schon gesagt, eine Alien natürlich.
Ja,
Der ganze Style, ja, der ganze Look vom Raumschiff.
Das mag sein, ja.
Diese Szene in dem in diesem Schacht, genau, das ist glaube ich, soll ein bisschen, ne, 2001 eine Anspielung sein.
Ja.
Und ich glaube, ja, das ist halt Hommage an die ganzen Science-Fiction-Klassiker auch ein Stück weit. Was ich auch noch nennen würde jetzt in der Reihe, wäre eigentlich dieser Gang, ja, der Gang zum Gravitational Drive, ne?
Ja.
Sich so dreht die ganze Zeit. Auch sogar ein bisschen so erklärt, aber es sieht halt vor allem auch mega cool aus. Ja.
Also, aber da hatte ich kein Problem, weil ich weiß nicht, ob der Film das explizit gesagt hat oder ob ich mir das selber gedacht habe. Ich glaube, da gab es aber irgendwie einen Satz dazu.
Ja.
Da ging es ja darum, dass da eben das Magnetfeld, das in diesem Raum des Gravitational Drive erzeugt wird, irgendwie neutralisiert. Von daher, ich bin kein Physiker, aber Magnetfelder, Bewegung, Rotation, das scheint, das passt so zumindest in meiner einfachen Vorstellung schon zusammenzupassen. Und deswegen, da dachte ich sogar, hey, cool. Ich meine, man muss es ja nicht wirklich auf die letzte Komponente runterbrechen. Das ist ja, dann könnte man ja gar keinen Zweifel machen, weil man würde ja immer scheitern irgendwo. Ja, weil so es geht oder nicht, wir haben nicht die Erklärung, sonst wäre es ja kein Science Fiction, sonst wäre es einfach Science. Aber
und ich glaube, an dem Film war kein Physiker beteiligt.
Wahrscheinlich.
An keiner Stelle, ja.
Aber ich bin auch kein Physiker, wie gesagt. Aber mir ist auch klar, das ist natürlich Geschmackssache. Da wird es wahrscheinlich genug Leute geben, die mir widersprechen, die sagen, ey, was regst du dich auf über die Lichter? Die sehen doch geil aus in dem Schacht. Nimmt das so ein bisschen von der Ernsthaftigkeit des Filmes weg, der ja sowieso ein Thema behandelt, dass man ja nicht so ganz rational, hundertprozentig ernst oder nehmen kann. Oder wo, sagen wir so, was schwierig ist, weil einfach man dann ganz schnell sagen kann, das ist ja Quatsch. Und da fände ich es cooler, wenn der Film doch ein bisschen disziplinierter wäre in der Hinsicht. Aber
so eine realistische Erdung irgendwie auch noch hätte, der Horror, sag ich mal. Es gibt ja keine Monster, ne? Ich glaube, im ersten Entwurf vom Drehbuch gab es noch Monster. Ja? Die haben dann gesagt, nee, nimm die Monster raus, wir machen Shining im Weltraum.
Ja.
Das war so die Prämisse.
Finde ich aber eine gute Entscheidung.
Finde ich auch, mega. Und klar, die hatten halt ein großes Budget und haben halt gesagt, okay, wir lassen es halt richtig cool aussehen. Wir wollen einen einzigartigen Look und so, der aber den alten Klassikern irgendwie so ein bisschen, ne, Hommage auch an die alten Klassiker ist. Und Event Horizon, ja, so erfolglos im Kino und so, ich sag mal, auch teilweise trashig er einem erscheinen mag, aber er war ja auch selber, wurde er ja wieder, also Christopher Nolan hat quasi Event Horizon auch als Hommage in seinem Film Interstellar untergebracht, weil es gibt eine Szene, und das ist auch eine meiner Lieblingsszenen in Event Horizon, wo Dr. Weir dem Rest der Crew erklärt, wie der Antrieb der Event Horizon funktioniert und halt einen Poster nimmt und das faltet und einen Stift durchsteckt, ja, um zu erklären, dass halt der Antrieb quasi den Raum faltet, ja, und quasi ein Wurmloch erzeugt und somit die Event Horizon halt in sehr kurzer Zeit an sehr weit entfernte Orte kommen kann. Und in Interstellar gibt es quasi dieselbe Szene. Also die haben die quasi nachgespielt, weil da ist auch, die sind auch im Raumschiff, meine ich. Und einer, oder ja, ich weiß nicht genau, wo sie sind, aber auf jeden Fall gibt es eine Figur in dem Film, die dann auch erklärt, wie eigentlich Wurmlöcher funktionieren und exakt dasselbe macht. Quasi ein Blatt Papier nimmt, es faltet und einen Stift durchsteckt. Und ich habe Interstellar dafür mega gefeiert, weil das ist ja eine ganz andere Kategorie von Filmen, sage ich mal, vom Anspruch her und so. Aber man merkt, Christopher Nolan ist, der kennt sich auch im Genre aus und auch bei den, ich sag mal, inhaltlich jetzt weniger ambitionierten Werken. Ja. Also das fand ich cool.
Also ich würde ehrlich gar nicht so weit gehen. Ich finde, da tut man Event Horizon ein bisschen Unrecht. Also erstens zu Interstellar. Ich muss zugeben, also den Film fand ich auch sehr gut oder ziemlich gut. Mir ist gar nicht beim Schauen, ich habe Interstellar, glaube ich, bisher nur einmal tatsächlich im Kino gesehen. Ich glaube, da waren wir sogar zusammen.
Da war ich dabei, ja.
Ja, ich hatte seitdem die DVD und die Blu-ray und so, glaube ich, und ich habe keine davon geguckt.
Sie hatten schon mehrere Editionen halt.
Inzwischen habe ich die 4K-Disc und habe keine davon gesehen halt. aber nee, ich glaube, die DVD hatte ich nicht. Ich glaube, es gab nur die Blu-ray und dann jetzt die 4K-Disc. Aber mir ist das ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen, weil ich mich an solche Teils tatsächlich nicht so gut erinnere. Also ich habe gar nicht gerafft, dass das aus Interstellar, also dass das aus Event Horizon entnommen war. Ich finde, das ist aber echt eine geniale Szene und ich finde die auch so nachvollziehbar. Ob das jetzt so stimmt oder nicht, kann ich natürlich nicht beurteilen, aber das ist so plausibel, so nachvollziehbar, so irgendwie, ja, so auf den Nenner gebracht halt. Also ich fand das war wirklich genial. Aber weil Sie haben es jetzt ja ein paar Mal angesprochen, Trash, also Event Horizon Richtung Trash und dass der Nolan solche auch vielleicht weniger ernstzunehmenden oder inhaltlich nicht so anspruchsvollen oder Filme, die nicht so einen hohen Anspruch an sich selbst legen. Und ich bin nicht sicher, ob ich da zustimmen kann, wenn wir von Event Horizon reden, weil ich finde den Film also auch inhaltlich wirklich, wirklich gut und schlau. Und ich meine, ich kenne natürlich nur die Version, die wir alle kennen. Ja, ich weiß jetzt nicht, was in dem 130-Minuten-Cut wäre, weil da habe ich auch so meine Bedenken, ob der wirklich besser gewesen wäre. Aber warum wird der Film eigentlich so in diese Trash-Ecke geschoben? Das Einzige, was mir einfällt, ist, dass der natürlich irgendwo ein gewisses Schockbedürfnis an den Tag legt. Ja, dass der, also zumindest durch diese, durch den Gore natürlich, ja, also durch die Gewaltszenen, extremen Gewaltszenen.
Und auch solche Schockmomente halt, ne?
Genau,
so richtig. Klassische, ja.
Aber zumindest in der Version, naja gut, aber Schockmomente ist doch nicht gleich Trash. Also da gibt es doch sehr viele Filme, die irgendwie Schockmomente haben. Oder behaupte ich jetzt mal, ich muss jetzt überlegen, wenn ich gleich
erzähle, welche. Aber theoretisch ist, also meistens ist es schon so ein Instrument von so, ja, halt, von so Horrorfilmen, ja, jetzt weiß ich, so in der Slasher-Ecke und so, ne, dass halt plötzlich jemand auftaucht oder wenn sie an Final aber Destination oder so denken, die machen sowas. Aber kommt
sowas denn doch so oft vor in Event Horizon? Ich hatte nicht das Gefühl, dass ständig jemand um die Ecke kommt und mich greift.
Doch, es kommt schon ein paar Mal vor, dass jemand einfach, dass es still ist, jemand ist in einem Raum, schaut irgendwas an und plötzlich steht ein anderes Crewmitglied neben ihm, ja, und zack, Schockmoment, ja, obwohl eigentlich gar nichts passiert ist.
Also
so ein paar solche Momente gibt es.
Ja. Für mich drängt das den Film noch nicht in Richtung Trash. Das Einzige, was für mich persönlich in so ein bisschen in die Richtung drängt, ist dieser Gore, aber der ist ja in der Version, die wir ja kennen, ja auch relativ überschaubar. Natürlich, da sind ein paar extreme Szenen und also einmal natürlich dieser Videolog, ganz klar, auch wenn da wenig zu sehen ist, das sieht schon heftig aus und der Kopf, man denkt sich den Rest dabei. Und natürlich gibt es da so ein paar blutige Szenen, ja, ich meine, der Weir ohne Augen und so weiter. Und also da, ja, aber das ist für mich relativ leicht, ja. Und ansonsten finde ich, klar, der Film hat auch relativ stereotype Charaktere, aber das ist jetzt nicht unbedingt ein etwas, was sie zum Trash macht, eben im üblichen Sinne, würde ich sagen, denn ja, also man kann sagen, das ist trashig, das ist billig, aber dann sind ja auch irgendwie 90% der Blockbuster-Filme Trash, ja, und
sind sie wahrscheinlich.
Genau. Sie und ich mögen da zustimmen, aber das ist wahrscheinlich nicht die allgemein akzeptierte Definition oder Beschreibung von Trash, denn die meisten Leute werden ja nicht sagen, dass die Avengers Trash sind, obwohl die natürlich sehr trashig sind. aber der Film wird trotzdem sicherlich nicht in der Trash-Ecke landen. Und deswegen tue ich mich ein bisschen schwer, weil ich denke, Event Horizon ansonsten bietet Sam Neill, Lawrence Fishburne, hochkarätige Darsteller.
Krasses Ensemble.
Richtig, ja. Stimmt. Die anderen Leute kenne ich jetzt nicht und die sind auch nicht so unbedingt, hauen eigentlich vom Hocker, aber die sind auch irgendwie nicht schlecht oder so. Also die fallen jetzt nicht extrem schlecht.
Das sind alles, also das sind durch die Bank eigentlich Charakterdarsteller und teilweise auch Theaterdarsteller. Okay. Also Joey Lee Richardson, die ist so eher, die ist, glaube ich, Britin und spielt eher so in Shakespeare oder in so Historienverfilmungen und am Theater. Und Kathleen Quinlan, es geht auch so in die Richtung, Jason Isaacs auch. Ich finde, das ist so ein bisschen ein Cast eigentlich. Das erinnert mich so an wie man Patrick Stewart als Picard halt in Star Trek castet. Der war ja auch vorher so ein Shakespeare-Schauspieler eigentlich und Theaterschauspieler. Und die haben wirklich, also ich stimme ihnen zu. Ja, wir würden ja über den Film heute nicht reden, wenn er purer Trash wäre. Er hat diese Komponenten, ja, also diese Horrorkomponenten, die halt wirklich
Die
teilweise.
Entwicklung weitergehen, sage ich mal, in der Darstellung, im Optischen vielleicht, als der Mainstream es
Als der
üblich ist.
Mainstream gehen würde, genau. Also es ist schon sehr, man ist schon sehr tief im Genre drin, ja, und dann natürlich der Regisseur, ja, dem haftet natürlich auch dieses, wenn man vorher Mortal Kombat macht und hinterher, keine Ahnung, sieben Resident Evil Filme, ja, dann rutscht der Film vielleicht mit in die Kategorie. Aber ich stimme Ihnen vollkommen zu, ja, der ist auf mehreren Ebenen, ist der Film absolut nicht trashig. Nämlich einmal ist er, finde ich, auch wenn Sie haben ja selber gesagt, so ein paar visuelle Sachen, die haben Sie, fanden Sie drüber, ja, und
Ja, aber
die haben
das.
für Sie die Glaubwürdigkeit vom Film ein bisschen geschmälert, ja. Aber an sich ist der auf der inhaltlichen Ebene, auch auf mehreren Ebenen interessant, nämlich wissenschaftlich, weil wie dieser Antrieb funktioniert, wird durchaus plausibel erklärt, ja. Und er mag ein bisschen futuristisch oder ein bisschen zu geil aussehen, ja, aber an sich ist das Konzept schon irgendwie, ja, zumindest mal grob
Ja.
valide für einen Laien, ja. Und dann auch ich meine, Sie sagen ja, ne, das ist nur eine Interpretation, aber ich sag mal so, von Drehbuchautor und Regisseur, die wollten das schon so in diese Richtung
Das
ja
mag sein.
drehen. Dieses Sakrale, ja, dieses sakrales Event Horizon, dieses Schiff, was wie eine Kirche gestaltet ist, ein bisschen, und dieser ultimative Horror, ja, den die Crew erlebt, ja, die alte Crew und die neue Crew dann wieder, und was dann, ne, was so auf die haben ja auch diese Darstellungen in diesen Videotapes und so, dieses Blättering angelehnt an so Darstellungen von der Hölle aus dem 17. Jahrhundert, so Malereien und so. Also es ist alles schon sehr stark auch in diese religiöse Richtung gedacht. Ja. Das erstens. Und dann, wir hatten es gerade von dem Schauspielerensemble, die meiner Meinung nach auch, also, ne, ja, Sie haben es ja gesagt, Sam Neill, ja, ist ja auch Oscar-Preisträger und auch die anderen. Also es ist, ja, also es ist nicht wirklich, natürlich nicht purer Trash. Es sind so ein paar Elemente drin, die ein bisschen trashig wirken können. Aber letzten Endes ist das eigentlich schon ein ambitionierter Film, und ich finde auch nach wie vor, der passt überhaupt nicht. Gut, Sie sagen ja, Soldier ist auch besser als man oder ist ambitionierter, als man vielleicht auf den ersten Blick denkt. Aber alles andere, was der Paul Anderson so gemacht hat, ist halt inhaltlich nicht ganz so ambitioniert. Aber lief ja trotzdem gut für ihn. Ich meine, er arbeitet immer noch, ja, und macht immer noch relativ große Filme, ja, und er ist mit Mila Jovovich verheiratet.
Auch
Es
nicht so schlecht, ne?
gibt wahrscheinlich auch Schlimmeres, ja.
Schlimmeres, ja.
Ja, also wie gesagt, ist halt ein Film, den manche vielleicht als Trash abstempeln, ja, wenn sie ihn sehen, weil sie einfach nichts damit anfangen können, vielleicht auch mit dem Genre nicht so wirklich was anfangen können. Aber an sich super ambitioniert auf mehreren Ebenen. Also finde ich auf jeden Fall auch, ja.
Ja, also ich denke auch, also kurz, um kurz darauf zurückzusprechen, diese religiösen Motive und so, das ist, da habe ich jetzt nicht so viel reingelesen oder reingeschaut wie Sie. Von daher, wenn die Autoren das so gesehen haben, weil ich ja meinte, dass es ja gar nicht so unbedingt so sein muss. Ich bleibe trotzdem natürlich bei meiner Meinung. Denn ich finde, also es sind mehrere Aspekte. Erstens, der Autor, der ein Werk schafft, hat natürlich hat er eine Intention. Und natürlich kann man immer sagen, was er wollte, ist das, was gilt. Aber andererseits, diese Werke, ob jetzt ein
Man
Buch
kann
ist
ja
oder
ja immer auch
ein
eine andere
Lied oder ein Film,
Interpretation haben,
die
ja.
leben ja auch über den Autor hinaus, ja, über den Ersteller. Das heißt,
Klar.
die entwickeln eine Eigendynamik. Und wenn ich oder jemand anders oder da etwas anderes drin sieht, dann kann mir auch der Autor das nicht wegnehmen. Ja, weil er natürlich auch, ich meine, Sie und ich können auf einen Stein schauen und wir können unterschiedliche Dinge sehen, weil die Form des Steines mich an Sache A erinnert und die Farbe des Steines Sie an Sache B erinnert.
Ja, unterschiedliche Assoziationen können wir
haben. Und Person C kommt dazu und sagt, Leute, ihr seid bescheuert, das ist ein Stein. Ja, der bedeutet gar nichts. Das heißt ja aber nicht, dass der für uns nichts bedeutet. Und wenn der in mir, wenn dieser Stein dann in mir eine Reaktion auslöst, weil ich mich an irgendwas erinnere und deswegen zu einer Entscheidung, zu einer Handlung komme oder zu einem Entschluss oder was auch immer, dann kann ja keiner diesem Stein diese Bedeutung wegnehmen. Und ich denke, genauso muss man das auch bei so Filmen sehen und oder bei allen Kunstwerken Inhalten, die geschaffen wurden. Und deswegen, selbst wenn da ganz klar die Idee vielleicht vorherrschte, wir machen jetzt hier einen Film, der hier so ein bisschen die religiösen Sachen auseinander nimmt, am Ende sind diese ganzen religiösen Symbole und Deutungen sind ja auch nichts anderes als menschliche Interpretation, von Menschen geschaffene Interpretationen von anderen Dingen, ja. Und von daher mag der eine sagen, gut, das ist jetzt die Hölle, ist die Hölle, das hat mit der Bibel und so weiter zu tun. Aber dann kann man gleichzeitig natürlich auch fragen, ja gut, aber was bedeutet die Hölle? Das ist irgendwie das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, oder das ist eine Bestrafung oder was auch immer, ja. Und deswegen stört mich das auch nicht. Und ich denke, der Film funktioniert auch wirklich auf in dieser Hinsicht. Und das ist das, was ich so besonders gut inhaltlich hier finde. Der funktioniert wirklich auf mehreren Ebenen. Man kann das wirklich einfach sehen, wie hier die Leute haben mit Sachen rumgespielt, wo sie nichts von keine Ahnung von haben und haben das Tor zur Hölle aufgemacht, fertig, aus, Ende. Das reicht ja auch. Das ist ja auch ein legitimes Leitbild für einen Film oder ein Thema.
Und was ist Ihre Lesart jetzt?
Genau.
Ja.
Nee, aber meine Lesart ist, also ich bin jetzt kein religiöser Mensch und deswegen Ich finde religiöse Filme oder Texte trotzdem sehr interessant, weil ich für mich das immer halt einfach nicht dann bedeutet, das ist nicht einfach das, was da steht, sondern was dachten sich die Leute oder was ist die Intention dahinter? Ob bewusst oder unbewusst, ja, oder wie beziehen die Leute das auf sich? Und ich meine, der Film aus meiner Sicht, und vielleicht habe ich da jetzt irgendwo ein Detail übersehen und dann können Sie mich gerne korrigieren oder aber aus meiner Sicht funktioniert der auch komplett, wenn man die übernatürliche Komponente komplett weglässt. Also wenn man wirklich sagt, nein, da passiert nichts Übernatürliches.
Ja, die sind einfach nur die, ja,
die sind, ist also so eine wenn man soziologische Sci-Fi Sache. Muss man natürlich reinlassen. Ja. Also ja. Man muss schon reinlassen, okay, die sind in irgendeine andere Dimension oder ja. Irgendwo zu einem komplett anderen Ende der Galaxis hingeflogen und was weiß ich. Wir haben keine Ahnung, was da passiert. Von daher, so ein bisschen Fantasy muss natürlich drin bleiben. Aber ich sag mal, auf so einem Level, dass man immer noch als pseudowissenschaftlich erklären kann, wie die sind irgendwo hingebeamt oder hintransportiert worden, wo einfach die, keine Ahnung, da irgendwas in der
Atmosphäre, klar, ja, so eine psychologische Erklärung auch
eher. Psychologische, oder? Sache, ja. Einfach Zeitraumveränderungen, mit denen das menschliche Gehirn nicht klarkommt. Ich meine, was passiert mit dem Gehirn, wenn man durch so ein Wurmloch fliegt? Ja, vielleicht nichts, aber vielleicht explodiert da die Hälfte der Synapsen einfach, weil einfach das not compute oder so. Ne? Oder vielleicht gibt es in dem anderen Ende der Galaxis, was ja noch ein bisschen billiger und unwahrscheinlich ist, aber wer weiß, kann ja auch keiner wirklich verneinen. Vielleicht waren die ja doch irgendwo, wo nicht nur leerer Raum war um sie herum, sondern irgendwas im leeren Raum noch drin war. Irgendeine Komponente, also um es jetzt zu vereinfachen, irgendein Virus oder irgendwas, was wir einfach vielleicht momentan, wir sagen, im Weltall ist ja nichts, das ist ein hohler Raum, da ist nichts, aber das wissen wir ja auch nicht wirklich, also so wirklich beweisen können wir das ja, glaube ich, auch nicht. Das ist einfach nur, wir sind nicht in der Lage festzustellen, dass da etwas ist. Das heißt ja nicht, dass da nicht irgendwelche Sachen auf irgendwelchen Ebenen, die wir gar nicht in der Lage sind zu testen, zu scannen, nicht doch was existiert. Ja,
oder auch die waren in einer anderen Dimension, wo das Weltall aus was ganz anderem, also ne, ganz, sich ganz anders zusammensetzt.
Die Regeln der Physik funktionieren anders, oder da ist einfach im einfachsten Fall, da ist einfach irgendein Virus, Und das kommt da doch irgendwie rein, weil es doch ein Ticken kleiner ist, die Moleküle, als alles, was die Menschen kennen. Und von daher ist für die eine Wand keine Wand für dieses Virus. Das ist ja nicht unvorstellbar. Ja, ich meine, früher dachte man auch, man kann wahrscheinlich mit so einem Schafsdarm als Kondom, ist man safe. Und heute wird man wahrscheinlich da denken, anders drüber denken. Ja, also ich meine, der Wissensstand der Menschheit spielt ja immer eine Rolle dafür, was irgendwo plausibel ist oder nicht. Und wer sagt, dass nicht am anderen Ende der Galaxis oder in der anderen Galaxis andere Moleküle existieren, die einfach durch diesen Stahl einfach durchkommen und dich verrückt machen, ja? Aber klar, so weit muss es gar nicht gehen. Wie gesagt, einfacher ist es noch sozusagen diese Raumzeitverschiebung. Und das zusätzlich kommt dazu, alles, was wir ja von der neuen Crew, von der Bergungscrew, die ganzen Halluzinationen oder Erscheinungen, die sie erleben, zumindest wird das ganz stark so vom Anfang, also anfangs, basiert ja auf ihren eigenen Erfahrungen, Schuldgefühlen, Erinnerungen. Ja. Und das weit. Das
spricht wieder für eine psychologische Erklärung.
Genau. Ja. Das heißt ja nicht, dass da nicht was Übernatürliches oder irgendwas Physikalisches eine Rolle spielt. Ja, man kann ja auch unter Drogen sentimental werden. Oder eben vielleicht ruft der Teufel das Schlimmste in dir hervor. Aber es könnte wirklich einfach nur wirklich Stress und irgendein Pathogen oder sowas in der Luft sein. Ja, kann ja auch sein. Und, oder dieser Drive, der einfach, der ja auch, wenn sie ja dahin kommen, geht da, der aktiviert sich ja einmal kurz. Das, wir kriegen das ja mit und der eine dieser Crewmitglieder, der geht da ja einmal kurz rein, kommt raus, total kaputt. Das heißt, das Ding war aktiv. Und wer weiß, was das für die Luft, für die Magnetwellen, was
oder
auch
Strahlung
immer.
Strahlung oder was
Strahlung auch immer. In diesem Raumschiff bewirkt hat und was das für Auswirkungen aufs Gehirn hat. Ja. Und das Interessante ist, finde ich, selbst wir haben so ein paar Szenen, wo man den Eindruck hat, okay, da sehen jetzt mehrere Leute irgendwie was. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich so ist. Also die prominenteste Szene ist vielleicht wirklich, wo wir, und ich weiß leider nicht mehr die Namen der Personen, weil ich mir nie die Namen von Charakteren im Film merken kann.
Ich habe auch immer meine Probleme.
Für mich ist jeder Film ein David Lynch-Film, weil ich nie weiß, wer ist. Also ich erarbeite mir alles aus dem Kontext. Da geht die eine Person, das eine, ich glaube, die irgendeine Frau war das, die geht da, die ist oben im Schacht und dann der andere steht unten. Und dann wird die von irgendeiner Blutwelle da runtergespült und fliegt die Leiter runter und der andere wird auch von dem Blut überschwemmt. So, aber wir sehen ja immer nur diese Perspektiven und also man könnte sagen, aus der Sicht eines dieser Crewmitglieder. Wir sehen, es ist nicht so, dass beide sagen gleichzeitig, oh, was macht das viele Blut hier? Sondern der eine, es kann ja sein, dass der eine einfach nur die Leiter runterfällt und der andere sieht halt das Blut. Das, ich weiß, das ist so ein bisschen dünn, der Boden hier. Ich versuche hier viele Ausreden für den Film zu suchen gerade. Aber das Ding ist, es wird halt auch nicht explizit anders dargestellt. Ja. Und natürlich geht in so einem Schneideprozess immer vieles verloren. Von daher, ich habe jetzt nicht mit den Autoren gesprochen und ich weiß nicht, ob vielleicht irgendwo das Gegenteil gesagt wird in irgendwelchen Interviews oder so. Das würde mich tatsächlich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuschen, weil ich fand das beeindruckend, wie vage der Film bleibt, obwohl er so viel zeigt.
Es gibt keine Erklärung, in keinster Weise.
Also ich achte schon auf solche Details und mir fallen solche Details oft auf, wenn irgendwas nicht stimmt. Und ich saß in dem Film und habe wirklich, ich habe den ja nicht zum ersten Mal gesehen und habe wirklich danach gesucht, ich nehme den auseinander. Ich saß mit dem Notizblock da und also die Kritikpunkte, die ich mir notiert habe, waren wirklich solche oberflächlichen Dinger, über die wir schon gesprochen haben. Aber diese so Plotholes oder so habe ich nicht gefunden. Also das fand ich schon beeindruckend, ob das jetzt beabsichtigt war oder nicht.
Ja, einfach weil er so wenig erklärt, ist es halt auch
das kann sein.
Einfacher, sag ich mal. Aber
es ist ja auch irgendeine Kunst irgendwo
vielleicht. Ja, klar, nein. Und das, ich find's auch gut, dass er es nicht versucht zu erklären auf Biegen und Brechen, sondern halt einfach die verschiedenen Interpretationen offen lässt. Klar gibt es Hinweise auf diese Höllenthematik. Ja,
also ich glaube, der Lawrence Fishburne sagt das selber mal, das war die Hölle oder irgendwas. Aber
ja gut, weil das halt, weil er es halt versucht zu plausibilisieren für sich.
Genau,
aber das ist keine Erklärung, das ist nur seine Meinung.
Also wir sehen ja nie den Dämon hier mit den
Teufel. Den
Teufel,
es gibt keinen Teufel.
Genau,
von daher. Dr. Weir kommt schon nahe als Weir Beast dann. am Ende. Aber nein, er ist nicht. Nee, er weist sich nicht als Teufel aus oder so. Ja.
Genau, ich denke, der Weir ist im ersten Teil, man muss auch unterscheiden. Also der Weir ist ja am Anfang ganz normal und offensichtlich ist er von der Sache so ein bisschen besessen, natürlich, weil es sein Baby ist.
Ja, der ist loyal zu dem Schiff.
Genau, das ist ja auch klar und nachvollziehbar. Und deswegen passieren ja auch die ersten Eskalationen, die ich finde, das ist total rational. Ja? Natürlich irgendwann, spätestens wenn er sich die Augen ausreißt, dreht er ein bisschen durch. Ne? und dann ist klar, ja, okay, der ist auch nicht mehr so ganz knusper. Allerdings, gut, da gibt es die eine Szene, wo er so ein bisschen übermenschliche Kräfte hat und mit einem ausgestreckten Arm den anderen, das andere Crewmitglied da in die Luft hebt. Da habe ich auch so ein bisschen, ja, überlegt, okay, das ist jetzt so ein bisschen platt. Aber ganz ehrlich, ich finde, wenn man möchte, muss man auch fairerweise sagen, kann man das immer noch erklären. Denn wir wissen, Adrenalin kann schon verrückte Sachen mit Menschen anstellen. Und ich halte es nicht für unmöglich, dass man mit einem krassen Adrenalinschock auch in der Lage ist, sowas zu vollbringen. Der menschliche Körper ist ja generell zu viel mehr fähig, als was wir ja so als Durchschnittsmenschen, sage ich mal, meinen zu wissen. Ja, das merkt man ja allein daran, dass ob man jetzt Krafttraining oder eine Kampfsportart oder sowas trainiert, dass man, ohne dass man tatsächlich irgendwie auch Muskeln aufbaut irgendwann, ja, am Anfang braucht man natürlich schnell Muskeln auf, aber irgendwann verbessert man sich ja extrem stark auch durch Technik oder durch Atmung und solche Sachen. Und ich meine, Adrenalin letztendlich ist ja auch eine chemische Komponente, die einfach auch den Körper einfach beeinflusst. Aber ja, gut. Ja. Aber ich glaube, nachher, wenn der Weir aus dem Fenster da geschossen wird, glaube ich, und ist der, aus meiner Sicht, ist der weg und tot und der kommt auch nicht wieder. Wenn wir den Feuer-Weir bekommen, ist das aus meiner Sicht wieder nur eine Halluzination vom Lawrence Fishburne. Mhm. Weil der einfach so, so abgefuckt ist durch das, was er mit dem Weir erlebt hat. Ich meine, der hat den Typen gesehen, der sich selber die Augen rausgerissen hat, dann irgendwas von Hölle labert und dann da rumballert und so tut, als ob er irgendwie ein Halbgott wäre. Ja, natürlich ist man da erstmal perplex und auch ein bisschen hat ein kleines Trauma. Und in dem Moment, wo er dann da in diesem Gravity-Raum da mit allem Möglichen zu kämpfen hat, mit seinen eigenen Ängsten, mit dem Feuer und allem, dass der dann halt sich wieder diesen Weir sag ich mal, einbildet, mit dem er dann kämpft, was aber man auch sehen kann, dass das ein Kampf quasi gegen sich selbst ist, so, wo er merkt, er wird beeinflusst von diesen Dingen, was auch immer das dann auch ist, ja, ob es irgendeine physiologische Komponente oder wirklich nur was Mentales, und er kämpft dagegen an. Und ich finde, das kann man auch da so interpretieren, und ich tat mich nicht so schwer damit. Und
definitiv.
Vielleicht ich glaube, dass großzügig, aber ich fand das echt okay.
Und sie fanden das ja auch echt interessant und ich finde das auch interessant, dass es halt verschiedene Erklärungen gibt für das, was da geschieht, und die sind alle auch plausibel, weil der Film sich halt nichts verbaut, ja, weil er halt wirklich wenig erklärt und manche Dinge auch einfach nicht zeigt und so.
Ja.
Und ich glaube aber, das ist auch das Problem, was manche Leute wieder mit dem Film hatten, weil manche brauchen halt einfach die Erklärung. Ja, wenn der Film vorbei ist und es ist nicht 100% klar, was da jetzt passiert ist, dann sind die unzufrieden und so. Ne? So welche gibt es ja auch. Was vielleicht auch nochmal so zu der gemischten Reaktion beigetragen hat von dem Film. Und ich finde aber das Finale auch, ehrlich gesagt, das Finale ist sehr, oder der Schluss ist sehr abrupt.
Ja,
definitiv. Der ist super abrupt, ja. Es gibt quasi, ne, das Finale und dann nochmal diese Szene, wo dann wieder eine andere Rettungscrew wieder auftaucht und dann geht es wirklich ganz schnell. Das ist, ich finde das Ende aber letzten Endes, weil das lässt den Film überhaupt nicht ausklingen oder sowas, sondern man ist noch, wenn quasi die Credits anfangen, ist man noch so voll high, ja, also voller Adrenalin von dieser schon sehr heftigen auch Finalszene und so, und man hat überhaupt keine Möglichkeit runterzukommen, ja.
Und dann die Musik auch noch.
Und dann noch The Prodigy halt als im Abspann, also ich fand es damals ultra geil, ich finde es auch immer noch ultra geil.
Ich finde es auch nicht schlecht. Es ist richtig, es ist irgendwie, man hat nicht so einen Closure-Effekt oder sowas.
In dem 130-Minuten-Cut wäre das wahrscheinlich ganz anders gewesen. Also von daher gebe ich Ihnen recht, wahrscheinlich hat auch dieser kurze Cut, den die dann so schnell machen mussten, weil irgendwie hatten die nur 2 Wochen Zeit dafür, Und deswegen sagt auch der Paul Anderson, dass er eigentlich schon sehr unzufrieden ist mit dem Final Cut, der dann im Kino war. Aber ja, aber so ein paar Sachen waren wahrscheinlich gar nicht dumm, ja. Die haben die zwar nicht so lange überlegen können, ja, und nicht so durchdenken können, aber am Ende funktioniert es halt doch irgendwie.
Ja.
Und das finde ich schon mega geil, ja. Und ja, also ich fände es aber auch mega geil, halt diesen Director's Cut irgendwann mal zu sehen, aber es sieht halt schlecht aus. Die haben sich sogar mal auf die Suche gemacht und waren dann irgendwie, haben irgendwelche Filmrollen in Rumänien irgendwo gefunden, ja, die aber nicht mehr verwertbar waren, und es gibt noch irgendwie ein altes VHS-Tape von der ersten Fassung, aber das ist alles, also gut, vielleicht ist die Technik irgendwann so weit, dass man auch das wieder aufpolieren kann und wir das dann irgendwann in 4K auf Blu-ray uns anschauen können. 130 Minuten lang wäre halt ultra geil, aber ja, wir dürfen, glaube ich, nicht uns zu große Hoffnungen machen.
Ja, wäre definitiv interessant. Also ich muss auch sagen, zu diesem 130-Minuten-Cut, ich habe auch viel überlegt, und als Teenager damals oder mit 20er, als ich den Film gesehen hatte und dann auch darüber mehr gelesen hatte und so, habe ich auch gedacht, boah, das muss man, das braucht man, das wäre das ultimative Ding. Ich muss zugeben, dass ich heute nicht mehr so sicher bin. Also ich würde den natürlich verschlingen, wenn er jetzt irgendwo rauskommen würde.
Ja, klar,
sofort. Ja, klar, das wäre keine Frage. Natürlich gebe ich mir den und bin super gehypt. Aber, ganz ehrlich, ich finde, eine der Stärken, und das haben wir ja schon ein paar Mal angesprochen, des Films, ist, dass er eben nicht so viel erklärt. Denn was will man bei so einem Thema erklären? Also weder die wissenschaftliche noch die übernatürliche Komponente wird wirklich besser, wenn du sie mehr erklärst, glaube ich. Denn wissenschaftlich verzettelst du dich irgendwann, und wenn du das wirklich, wenn man das wirklich so übernatürlich und religiös machen will, dann wird es irgendwann banal und billig, glaube ich. Also dann wird es einfach nur noch, ja, jetzt wissen wir, der Teufel war da. Okay. Gut,
wir wissen ja auch nicht, ob jetzt in dem Director's Cut super viel mehr erklärt wird oder ob einfach nur,
natürlich,
keine Ahnung, die sich mehr gegenseitig aufessen, halt noch eine Viertelstunde lang.
Ist richtig, das war nur eine Frage. Also naja, mehr Erklärung, ich glaube nicht, dass es besser ist. Mehr Action? Also irgendwie glaube ich auch nicht. Ich denke, der Film hat
genug Action.
Also ich fand sogar die Kampfszene am Ende gegen den Feuerwehr und den 90er, fand ich so ein bisschen zu viel schon. Wobei ich mir auch da wieder sagen kann, ja, das kann ja auch der interne Kampf vom Lawrence Fishburne sein. Das ist okay, das ist eine Metapher für mich. In meiner Welt ist das eine Metapher, und der kämpft mit sich halt so, wie man das halt macht. Aber rein optisch fand ich, das war ein bisschen zu viel schon, denn wir haben eigentlich schon vorher gesehen, dass der Weir, bevor der Fire Weir war, schon Menschen mit einer einen Hand in die Luft hebt, und dann hat tatsächlich der Lawrence Fishburne doch eine Chance und kann irgendwie ein paar Punches landen und so, als gegen den Fire Weir. Also so rational macht das für mich alles gar keinen Sinn. Deswegen, für mich war das auch nicht mehr der Weird, sondern war ein interner Kampf. Aber mehr Action hat das nicht gebraucht. Erklärungen haben wir auch schon gesagt. Ich glaube, helfen keiner. Hintergründe der Charaktere oder sowas.
Ja.
Also beim Weird vielleicht, aber ansonsten, ganz ehrlich, braucht das der Film nicht.
Und ja, okay, das hätte ihm wahrscheinlich noch am wenigsten geschadet, sag ich mal.
Ja, das wäre nicht unbedingt.
Aber man hatte ja auch schon, also bei dem einen oder anderen, ich meine, man hatte bei der Kathleen Quinlan, da hatte man ja das mit ihrem Sohn und so, den sie zu Hause zurückgelassen hat. Und klar, beim Dr. Weir seine Faszination Frau oder Besessenheit auch für
Frau,
das für das Schiff hat, und die Frau, also eigentlich, da war eigentlich
Und Lawrence Fishburne, offensichtlich irgendwie als Soldat unterwegs, als irgendwie Leiter da, Teamleiter, hat auch irgendwelche Leute zurückgelassen im Krieg, wo es keinen Ausweg gab oder irgendwie sowas. Aber ganz ehrlich, ich fand, da war alles da, was man wissen musste. Ich musste ja nicht genau wissen, um wie viel Uhr Weirs Frau sich umgebracht hat oder was exakt. Ich habe verstanden, der war besessen von seiner Arbeit. Die Frau offensichtlich hatte die irgendwelche, war die nicht ganz stabil, ein bisschen labil, sonst und dazu vernachlässigt fühlte sie sich. Und ja, wahrscheinlich gab es noch irgendwie ein, zwei Sachen oder einen Auslöser oder so, was sie in den Selbstmord getrieben hat. Aber würde das den Film so viel besser machen? Würde das irgendwie irgendwas bereichern? Also ich glaube nicht. Ich hatte das Gefühl, ich habe genug verstanden. Ich Ich bin nicht interessiert an den Familiengeschichten dieser Mitglieder, aber ich habe schon kapiert, dass da Sachen waren und dass die jetzt wieder hochkommen.
Ja, und das wurde angedeutet und das war okay eigentlich.
Und dann als letztes die Frage, ja, mehr Gore, mehr von diesen Höllenszenen oder so weiter. Sicherlich nicht uninteressant, aber andererseits durch das...
Aber auch nur für Fans halt, ne?
Natürlich, nur für Genre-Fans und ich muss auch ganz ehrlich sagen, jetzt beim Neusichten 10 Jahre später oder sowas, habe ich auch den Eindruck gehabt, ich hätte kein Problem damit gehabt, wenn da mehr gewesen wäre, aber ich habe es nicht vermisst. Es hat diese verstörende Wirkung hat es für mich vollkommen erzielt. Das, was man da gesehen hat, das war schon verstörend genug.
Ja,
da war klar, Leute verstümmeln, gegebenenfalls vergewaltigen.
Und es geht auch zu schnell halt in der Regel um, was weiß ich, wenn du dir jetzt die Augen zuhalten wolltest, ja, bei solchen Szenen oder so, weil du ein bisschen zart beseitigt bist, das schaffst du gar nicht, ja, weil das kommt alles dann so schnell und ist auch so schnell wieder vorbei und dann...
Mein Ding ist, mir fehlte da nichts. Deswegen, ich will nicht sagen, dass der 130-Minuten-Cut nicht besser gewesen wäre, aber ich tue mich im Moment gerade wirklich schwer zu sagen, wo ich denn gerne mehr gehabt hätte, was für mich den Film so wirklich viel besser gehabt hätte. Oder was sagen Sie? Also fällt Ihnen da was ein? Wo hat Ihnen da an einer Stelle wirklich... So hatten sie das Gefühl, dass da, hier 10 Minuten mehr Junge, oder so.
Junge, das ist einer meiner Lieblingsfilme. Ich finde den eigentlich, nicht perfekt in jedem Aspekt, aber ich finde den schon sehr rund, ja, so wie er ist. Auch wenn es da, wie gesagt, Schwierigkeiten gab, ja, und der gekürzt werden musste und bla bla bla. Aber ich finde, der macht trotzdem, der hat trotzdem gutes Pacing, ja, also einen guten Rhythmus eigentlich. Und auch, dass dieses Ende so abrupt kommt, ich finde, das ist nur konsequent und das
fand ich auch.
Und das passt eigentlich von vorne bis
hinten. Ja. Was will man da am Ende mehr? Also ich meine, Erklärungen wollen wir eh nicht, haben wir schon etabliert. Machen keinen Sinn, es wird alles nur banalisieren. Und dann nochmal noch 5 Minuten dem Weird zuzugucken, wie er sich umguckt. Entschuldigung, nicht der Weird, der ist ja natürlich nicht mehr da. Den Überlebenden da, wo sie sagen, oh mein Gott, alles in Ordnung und wo sind wir? Und also ich meine, das bringt ja nichts. Das ist ja, das ist einfach nicht on point. Ne? Von daher... Das wird so der Standardfilm wahrscheinlich machen, aber das finde ich eigentlich, fand ich nicht verkehrt.
Nee, es gibt noch einen letzten Schockmoment, ja, und dann geht es quasi nur noch, der Relief ist vielleicht 5 Sekunden und dann kommen die Credits, ja. Also
der Schockmoment, Sie meinen jetzt, wo
der Weir nochmal auftaucht, ja, auch ganz am Ende. Wo der eine sein Visier hochmacht, von der Rettungs-Crew quasi.
Moment, ist das irgendwie nach den Credits oder?
Nee, vor den Credits.
Moment, aber dann wachen die danach doch nochmal auf, oder?
Ja, genau, da wachen die nochmal auf, aber ja, dann ist quasi sofort vorbei.
Das war so ein Fake-Schock-Moment. Ja, genau. Ja, das ist okay, also braucht es für mich nicht, aber war in Ordnung.
Ja, also, das ist halt wieder so ein bisschen in die Trash-Richtung.
Dann das stimmt, das stimmt. Das war ein bisschen sensationsgeil. Aber dann wird man ja ganz schnell wieder doch zurückgerollt und dann ist es doch normal, zumindest sieht es so aus. Und ich finde, das ist eigentlich ein perfektes Ende. Also da muss man nicht groß. Und ich meine, es muss ja auch nicht alles kaputt enden. Es muss ja nicht immer, ich finde ja auch Filme toll, wo es keinen Ausweg gibt und sowas. Aber muss es ja auch nicht jedes Mal sein. Und es ist ja auch in Ordnung, dass 2 Leute doch noch irgendwie davongekommen sind. Und einfach, die wachen auf und kommen da raus. Und ich meine, die sind erstmal geschockt. Die haben Trauma für den Rest ihres Lebens, gehen in Frührente wahrscheinlich und da passiert auch nichts mehr.
Ja,
ne?
Ja gut, man
und
weiß ja nicht.
Natürlich glaubt denen auch keiner und
ja,
so. Von daher,
man weiß ja nicht, wie es dann weitergeht. Ja, ob der, ob der Schrecken sich weiterträgt, ja, in das wieder auf die neue Rettungscrew oder was auch immer. Das kann man sich ja alles.
Muss
also,
ja nicht bleibt, sein. Ich
wird
mein,
nicht
also,
erzählt, ja. Ist quasi ist okay. Deine Interpretation, ja. Wie auch immer. Wie auch immer du denkst, was dann danach passiert. Und,
also ich fand das echt. Ja. Ich fand das gut. Ich fand den noch besser fast als vor 10 Jahren, weil vor 10 Jahren haben mich so diese Sachen teilweise so ein bisschen gestört. Oh, ich hätte da gern mehr gesehen und so weiter. Ja. Und jetzt habe ich das überhaupt nicht vermisst. Also
ja. Jetzt macht das quasi Sinn.
Das ist on point. Der bringt den Terror, den Horror rüber und so wie, ich sag mal, jetzt ohne es jetzt zu philosophisch werden zu lassen, Wie auch im echten Leben. Es gibt so viele Sachen, banalere Sachen als sowas, die einfach keinen Sinn ergeben und trotzdem sind sie da und irgendwie, man sagt einfach, ja, that's the way it is, ne? Und dann scheißt du halt drauf und lebst weiter, weil du kannst dich ja nicht mit jedem Scheiß beschäftigen.
Ja, du richtig kannst
und
nicht.
Und ja, ich meine,
alles, wenn sowas alles, passiert, wie kann man das rational erklären?
Richtig. Und nein, ich finde, das Sinn. Ist eine große Stärke von dem Film. Ob das jetzt, mich würde tatsächlich interessieren, wie viel davon bewusst war und wie viel einfach sich jetzt aus unserer Sicht im Nachhinein glücklich zusammengefügt hat, obwohl es vielleicht eine unglückliche Geschichte war. Ja, hätte der Paul Anderson das anders gemacht, hätte er den Film aus unserer heutigen Sicht, wenn er ihn so gehabt hätte, wie er wollte, wäre der schlechter, banaler, Resident Evil-mäßiger geworden, ja, ja, weil er da overexplained hätte und was weiß ich was. Und haben die ich sag mal, abgehobenen, total entfernten Produzenten oder Studiobosse da vielleicht unbewusst dem Film einen Gefallen getan?
Ja, kann
oder
ja,
waren die so weise, dass die tatsächlich, was ich ja eher noch nicht glaube, gesagt haben, nee, du mein Lieber, du hast eine geile Idee, aber das wird unseren Kunstansprüchen nicht gerecht. Das glaube ich weniger.
Nee, das,
ich glaube tatsächlich
das an wahrscheinlich nicht, ja.
Glücksgeschichte
halt. Ja. Ja, nee, also Fazit ist auf jeden Fall ein ultra geiler Film. Wir, klar würden wir gerne den 130-Minuten-Cut sehen, aber es, ja, die Wahrscheinlichkeit ist nicht so groß, dass er noch kommen wird. Bis dahin, wir haben euch jetzt zwar ausführlichst über das Ende gespoilert, aber wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, schaut ihn euch trotzdem an. Der ist nämlich wirklich, wirklich ultra geil. Damit würde ich sagen, schließen wir die heutige Episode des Movie Call. Es sei denn, Sinusmann, Sie haben noch was Wichtiges, was Sie loswerden wollten auf Ihrem Zettel.
Ich würde tatsächlich noch einen kleinen Punkt dranhängen. Und zwar, weil
okay, ich. Okay, wir gehen die Verlängerung.
Ja, ja.
Movie Call Director's Cut heute.
Ja, gut, das wird dann natürlich, der Theatrical Cut wird halt, kann den ja.
Nachher schneide ich das einfach alles
die
wieder.
Die Bonus-Roll,
also
genau.
Erzählen
können Sie einfach rausschneiden. Ja, ich laber jetzt noch nur 2 Stunden.
Genau,
ja. Sie loggen, Sie gehen schlafen und ich laber und trinke noch Whisky und genau. Und Sie schneiden das
einfach.
Halt.
Ja, ich lasse einfach laufen. Ist okay.
Genau. Ja. Also, weil ich finde, dass dieser Film so. So besonders ist, so strange, weil er eben diese Blockbuster-Komponenten hat, aber dann gleichzeitig diese trashigen Aspekte oder diese Außenseite-Aspekte mit diesem Gore, mit diesem Unerklären und egal, ob das jetzt bewusst oder unbewusst alles ist, aber am Ende haben wir ein Produkt, was extrem ungewöhnlich ist, ja, was wie ich finde, wirklich sowohl Trash und Pulp-Fans als auch Mainstream-Leute begeistern kann, Mainstream-Gucker. Aber natürlich auch beide verschmähen kann, weil es ihnen jeweils nicht weit genug geht vielleicht. Ja. Aber ich finde, es ist was sehr Einzigartiges. Und ich finde, es gibt nicht viele Filme, die so einen ähnlichen Effekt erzielen. Und das war ja eine Frage, die Sie mir ja auch im Vorhinein gestellt haben, auf die jetzt gar nicht kam, weil wir so viele andere Themen hatten. Welche Filme einen ähnlichen Effekt erzielen. Und ich habe mich mit dieser Frage tatsächlich beschäftigt und habe mir ein paar Filme rausgesucht. Ich habe es aber unterteilt, weil ich finde, man kann nicht sagen, welcher Film ist ähnlich wie Event Horizon. Ich finde, man muss das in mindestens mal 2 Unterkategorien aufdröseln. Und zwar einmal vielleicht die eher oberflächlichere Teil.
Den Science-Fiction-Part und den Horror-Part, oder wie?
Nee, also einmal den Sci-Fi, also das erste ist dieser aus meiner Sicht so ein bisschen oberflächlichere Einschätzung, diese Mischung aus Sci-Fi und Horror. Mhm, und zwar psychologischer Horror, würde ich sagen. Denn einfach nur Horror mit
Monstern. Ja, ist ja kein Monster-Horror.
Genau.
Ja,
ich würde sagen, auch wenn meinetwegen der Autor meinte, nee, das ist nichts psychologisch, das ist alles, das passiert so. Am Ende ist es eher ein psychologischer Horror im Film, würde ich sagen. Und selbst wenn man sagt, da gewisse Aspekte sind einfach so, da ist der manifestiert der Fireweir und so, meinetwegen. Trotzdem ist es doch insgesamt sehr psychologisch behaftet, finde ich. Mhm. Also diese Mischung aus Sci-Fi und so einem psychologischen Horror oder so einem, oder meinetwegen auch Höllenhorror oder sowas, ja, oder sowas, sehr Übernatürliches. Nicht nur einfach Aliens oder Monster, sondern es muss schon irgendwie was Übernatürliches sein, so gefühlt. Mhm. Wobei natürlich die Grenze ist schwierig zu setzen. Nein. Was ist übernatürlich und was ist einfach nur außerirdisch, ja? Aber trotzdem, ich denke, da gibt es Filme, die gehen schon stark in diese Richtung, stark in diese andere Richtung. Und die zweite Frage ist diese Mischung aus eben so einem Trash und irgendwie doch nicht Trash. Also diese und vielleicht nimmt man Sci-Fi mit rein oder raus, um es ein bisschen zu beschränken, ja, weil sonst wird die Diskussion vielleicht zu groß, wenn wir einfach nur sagen Trash, aber kunstvoller Trash, weil da gibt es natürlich 1 Milliarde Filme wahrscheinlich, oder zumindest kann man über 1 Milliarde Filme diskutieren, aber sagen wir mal, so ein Sci-Fi-Szenario, aber so leicht trashig, so eine Mischung aus diesem Extremen, diesem Blutigen und doch diesem, dass man doch nicht so leicht zerfetzen kann in so einer Kritik, ja, also diese zwei Aspekte. Und ich habe für beide Punkte habe ich 2 Filme mir rausgesucht.
Okay.
Die kann ich jetzt einfach mal raushauen.
Ja, hauen Sie raus.
Und ich wäre natürlich interessiert, auch Ihre Meinung und vielleicht Ihre Ideen oder Filme zu hören, sofern Sie soweit darüber nachgedacht haben. Also, diese Mischung aus übernatürlicher, psychologischer Sci-Fi, Horror und Sci-Fi fällt mir ein. Erstens, ganz stark hat mich an Event Horizon erinnert, Sunshine.
Ja, okay, ja.
Mit Cillian Murphy.
Mhm.
Also ich fand den Film auch sehr gut. Ich muss sagen, ich habe ihn nur einmal gesehen, das ist auch schon viele, viele Jahre her. Teilweise optisch hat er mich auch fast schon zu sehr an Event Horizon erinnert, mit diesem Burning Man und so weiter.
Ja,
da.
Kann schon sein, ja.
Aber ich fand den auch, ich habe den sehr geil in Erinnerung, aber ich weiß keine Details mehr.
Ja, ich habe den auch gesehen, fand den auch geil, aber es ist bei mir auch zu lang her, es ist auch zu wenig.
Es ging ja irgendwie darum, dass die irgendwie auf die Sonne oder so zufliegen, weil, oder auf irgendeine Sonne oder einen Kometen oder irgend sowas, weil das der Erde zu nahe kommt und ich glaube, sie sollen da irgendwas machen, ob jetzt Raketen abschießen oder irgendwas, um irgendwie die Strahlung oder den Weg oder irgendwas zu beeinflussen, ansonsten sind alle doomed halt. Und je näher die dieser Sonne oder dem dem Stern oder was auch immer das ist, kommen, desto verrückter werden, die dann fangen Sachen an, verrückt zu spielen. Und das ist, fand ich auch wieder so geil, weil das könnte ja alles sein, ne? Da ist ja eine Strahlung und alles und du weißt nicht, wie beeinflusst das die Geräte, die Hormone, das Gehirn und alles. Und am Ende werden die, drehen die auch so durch und da gibt es irgendwie diese brennende Person und und ich kann nicht mehr so ins Detail gehen, aber ich fand ich den Film extrem geil und da hat mich, ist auch das, was mir in erster Linie, wenn ich Event Horizon sage und jemand sagt, ich fand Event Horizon geil, was soll ich sonst gucken, würde ich als erstes immer
Sunshine sagen. Okay.
Ja, definitiv.
Ja, glaube ich auch, ja, nee, guter
zweiter Punkt. Film in dieser Kategorie ist für mich tatsächlich Solaris. Und zwar sowohl das Remake als das Original oder die erste Verfilmung des Buches und die zweite Verfilmung des Buches.
Denn die wären mir auch eingefallen zuerst, ja.
Ja, denn die Soderbergh-Verfilmung ist ja auch nicht wirklich ein Remake des ersten des Films von Tchaikovsky, sondern ist ja auch eher eine Neuverfilmung des Romans. Und der Stanislav Lem, der Autor des Buches, ich habe das Buch leider noch nicht gelesen, ich will das aber unbedingt lesen, weil ich finde die Geschichte extrem interessant.
Ich habe das mal gelesen sogar.
Ehrlich?
Vor langer Zeit. Ja, ich habe das gelesen. Okay. Ja.
Also der mag wohl beide Verfilmungen nicht.
Ja, okay.
Die erste Form, die russische Version, seiner Meinung nach verfälscht die voll anscheinend seine Absicht des Films, worum es darum geht eigentlich, den Inhalt, also das Eigentliche, warum erzähle ich diese Geschichte überhaupt, wird anscheinend total verfälscht. Aber der Film hat ja trotzdem eine extrem starke Fanbasis.
Ja, gut, er ist auch Andrei Tarkovsky, also ist schon sehr, sehr etablierter russischer Regisseur und hat ja auch so episch, also der lässt sich Zeit, ne? Der geht ja fast 3 Stunden.
Ja, 3 Stunden geht der Film oder so. Ja. Aber ich habe den von nicht so langer Zeit geguckt und ich fand den definitiv nicht schlecht. Ich fand ihn gut, aber ehrlich gesagt auch nicht mehr. Ich fand ihn jetzt nicht irgendwie sehr gut oder außergewöhnlich. Gut, weil
für damalige, ich meine 1972 war das sicher halt...
Ja, aber das ist ja kein Film, der jetzt auf Technik setzt oder sowas. Also ich finde, das ist kein Film. Also aus meiner Sicht zieht der Film seine Stärke oder seinen Fokus jetzt nicht aus irgendwelchen technischen Mitteln, wo man sagen kann, ja gut, damals war die Technik nicht so weit. Und ich glaube, erzähltechnisch ist es ja nicht so, dass wir jetzt heutzutage so viel weiter sind als in den 70ern. Also ich meine, also Romane sind ja nicht automatisch besser heutzutage, würde ich sagen. Und deswegen
nee, das nicht. Nee, anders
würde ich
mit
sagen, also
Sicherheit,
Writing
aber
oder so ist macht hat jetzt keine, ja. Also
weiß gut, aber ich nicht. Der neue Solaris ist ja einfach eine über nur halb so lang, ja, gefühlt.
Der ist nur halb so lang und der ist auch endet auch komplett anders und ich muss sagen, also der Stanislav Lem meinte anscheinend zum neuen Solaris, dass das jetzt irgendwie nur noch eine Romanze ist oder sowas. Und ich muss ihm zustimmen. Wie gesagt, ich kenne das Buch immer noch nicht, aber der Film ist auf jeden Fall, es geht um zwischenmenschliche Beziehungen, die er halt in dieses Szenario transferiert. Aber ich fand den immer noch sehr gut. Ich habe den einmal vor vielen Jahren gesehen und war überrascht, weil der hatte ja relativ schlechte Kritiken oder kam nicht so gut
ich
an.
Fand den, ja, ich fand den auch deutlich besser als damals, als der damals eigentlich
genau
verkauft wurde, ja.
Und
oder
ich,
wie die Kritiken.
Und ich habe ihn auch, nachdem ich die Tarkovsky-Version gesehen habe, vor ein paar Monaten, habe ich wirklich ein, zwei Wochen später die Soderbergh-Version geguckt. Und ich fand die persönlich fast einen Ticken besser. Es ist anders, es geht in eine andere Richtung, aber ich fand den Film insgesamt besser. Also mir hat er mehr gefallen, weil der erste, der alte Film, der hat natürlich ein sehr abstraktes Ende, wo man sehr viel interpretieren kann, wo ich aber ehrlich gesagt, ich mag das ja auch gerne, Filme interpretieren, mich damit auseinandersetzen. Ich liebe es, wenn Filme mich zum Nachdenken zwingen und mich nicht, also wenn die mich quasi nicht einfach entlassen und mich arbeiten lassen und ich noch zwei, drei Tage später über den Film nachdenke. Ich liebe das. Aber bei dem Film, ehrlich gesagt, ich hatte nicht so viel Bock, weil ich hatte das Gefühl, der Film hatte sehr viel interessante und gute und so schlaue Aussagen zu treffen, zwischendurch schon. So im Verlauf des Films, da war sehr viel, wo man echt sagen kann, ja, ey, das ist eine gute Frage eigentlich. Und das ist geil. Also ich fand ihn gut. Aber dann das Ende war für mich so ein bisschen, also zumindest meine Interpretation davon oder was ich daraus, wie gesagt, ich habe mich nicht sehr lange mit der Interpretation beschäftigt. Ich hatte den Eindruck und ich fand den so lala. Ich dachte, ich hatte den Eindruck, also ich hatte den Eindruck, ich weiß, worauf der Regisseur hinaus will. Oder der Autor, was aber wahrscheinlich dann der Regisseur in dem Fall ist halt, oder zumindest teilweise. Und ich dachte, boah, das ist mir ein bisschen billig und ich mag das nicht. Und da habe ich auch keinen Bock mehr drüber nachzudenken. Vielleicht habe ich dem Film da auch Unrecht getan in der Hinsicht, aber ich fand das so ein bisschen so, ja. Und die ganzen anderen Fragen, die davor kamen, fand ich sehr geil. Die sind aber meiner Meinung nach auch in dem Soderbergh-Film. Nur der Soderbergh-Film hat ein anderes Ende einfach. Und das Ende geht in eine komplett andere Richtung. Und die ist natürlich auch irgendwo, wenn man so möchte, ein bisschen bevormundend und so, wie aber auch der Tarkovsky-Film. Nur eine andere Richtung, die ich persönlich, und das ist wahrscheinlich die persönliche Erfahrung oder Einstellung einfach auch, interessanter fand. Und ich fand nicht alles besser da, weil in der George Clooney-Version waren natürlich auch ein paar Sachen ein bisschen kürzer gefasst. Die hätten durchaus ein bisschen mehr Raum vertragen können, manche Struggles oder Fragestellungen. Das war ja schon recht zügig alles.
Ja,
da.
Der war recht.
Ja, aber ich fand den gut. Ja. Ich fand den gut. Und ich kann nicht beurteilen, ob er dem Original gerecht wird, aber ich fand den ziemlich gut. Und ich fand, der hatte eben diese Komponente aus ja, Sci-Fi und das kann alles irgendwie wirklich nur, weißt du, Teilchen und Strahlung und Isolation und psychologische Sachen sein. Das kann alles dadurch erklärt werden.
Ja.
Kann aber auch sein, dass da tatsächlich irgendwas mehr vorgeht, was wir uns absolut nicht erklären können, wie bei Event Horizon. Nur eben in einer weniger horrormäßige Ebene, ja, mehr
mit,
vielleicht
mit weniger, Richtung. Weniger
vielleicht,
Blut, ja.
Richtig, naja, offensichtlich weniger Blut. Und wenn man möchte, vielleicht auch sogar, aber da würde ich jetzt gar nicht so weit gehen persönlich, aber ich glaube, das kann man da reinlesen, auch Richtung Event Horizon ist die Hölle und hier nähern wir uns dem Himmel und der Himmel bringt uns irgendwie einer komplett anderen Ebene wieder, wo manche Sachen einfach keine Rolle mehr spielen.
Na, ja. Na ja,
klar. Aber klar, vielleicht ist es einfach nur eine Alien-Rasse. die einfach nur anders funktioniert als wir. Und genauso wie bei Event Horizon, andere Dimension. Wer weiß, was da in der Luft ist. Oder es ist einfach nur, der Mensch kommt nicht klar mit diesen...
Ja, mit diesen Reisen.
Ja, richtig, oder diesen, ja. Und das, finde ich, haben beide Filme gemeinsam, auch wenn die in komplett andere Richtung gehen.
Ja, ja. Ja, aber jetzt müssen wir die zweite Komponente noch betrachten. Trash, der Sci-Fi, nicht so trashig ist in Sci-Fi-Genre.
Genau,
oder?
In Sci-Fi. Und da meine zwei Lieblingsfilme in der Richtung. Erstens Saturn 3 oder Saturn.
Oh, Saturn 3. Das ist was Älteres, oder?
Ja, auch, ich glaube, Ende 70er, Anfang 80er mit Kirk Douglas.
1980, ja, krass.
Okay, den habe ich nie gesehen.
Harvey Keitel.
Und, oh Gott, die Playboy-Dame, deren Namen ich nicht aussprechen
kann. Der soll auch richtig Fawcett schlecht sein.
Oder sowas. Ja.
Farrah Fawcett.
Ich weiß nicht, ob man den Namen so richtig ausspricht, aber auf jeden Fall eine hübsche Dame mit leider gemachten Brüsten, die nicht so gut aussehen halt. Aber, also, für die damalige Zeit wahrscheinlich top, ne? Aber, gut,
in den 70ern ja, nein, war die Wissenschaft noch nicht so weit einfach.
Richtig, 80er, Anfang 80er war das ja, also, weil die Frau ist extrem hübsch, also sehr schön, aber ja, diese Silikonbrüste, die stoßen dann, also für mich persönlich, so ein bisschen negativ auf.
Sind aber, die? Also, das ist jetzt nicht Thema dieses Podcasts, aber richtig, meinen Sie, die sind aus Silikon? Die sind ja, so riesig, sind die doch nicht.
Nein, die sind nicht riesig, aber die sind doch ein bisschen zu rund und so. Das würde man heute auch silikontechnisch besser hinkriegen, glaube ich.
Okay. Off topic vielleicht. Ich werde das nochmal recherchieren.
Der Film ist aber extrem in diese Richtung, weil, ich meine, Kirk Douglas, Harvey Keitel, ich meine, zwei extrem erfolgreiche und auch angesehene Darsteller. Also, Kirk Douglas, finde ich, ist, also ich meine, ich weiß nicht, ob der je einen Oscar gewonnen hat, aber es wird mich nicht wundern. Ich meine, der war doch in irgendwie gefühlt in 50% aller Klassiker zwischen 1960 und 1970 oder so. Und also ich meine, der Mann ist eine Legende. Und Harvey Keitel ist jemand einfach, den ich persönlich einfach extrem liebe. Also ich habe noch keinen Film gesehen mit Harvey Keitel, den ich einfach schlecht fand. Für mich ist das einer dieser Schauspieler, wo, wenn er mitspielt, hat der Film auf jeden Fall schon mein Interesse. Und dann ist mir auch egal, was die Leute sagen, also potenziell schaue ich ihn mir erstmal an. Das heißt ja nicht, dass er nicht unbedingt, dass er definitiv gut ist, aber für mich hat Harvey Keitel diesen Status, also da gibt es nicht viele Schauspieler, weil, also bei Brad Pitt oder so kann man das nicht sagen. Ich finde, Brad Pitt ist ein toller Schauspieler, grundsätzlich. Aber ja, der spielt auch in extrem vielen sehr schlechten Filmen.
Ja.
Oder ich weiß nicht, wer, also da gibt es genug Leute, ja, also die an sich, man weiß, Tom Cruise, ich meine, der hat in den 80ern in Filmen mitgespielt, die ich wirklich sehr schätze halt. Aber ich, also heutzutage ist es eher so, wenn Tom Cruise mitspielt, habe ich eher aus Prinzip kein Interesse, weil ich meine zu wissen, auch wenn ich vielleicht falsch liege manchmal, wohin der Film geht. Und das interessiert mich einfach nicht. Aber Harvey Keitel ist genau das Gegenteil. Also der mag auch mal Scheiße machen, ja, aber wobei ich jetzt auch nichts nennen könnte, aber, ja. Aber grundsätzlich alles, was ich gesehen habe, war zumindest mal interessant. Ja, und der spielt da ja so die eine der zwei Hauptrollen.
Ja,
also das ist ein extrem krasser Film, aber der ist gleichzeitig auch so, ich würde sagen, der ist noch viel trashiger als Event Horizon. Der Film wird auch so richtig gorig teilweise. Also da gibt's eins, der ist in Deutschland ab 12 Jahren freigegeben, meine ich. Und da gibt es wirklich eine Szene, wo man einen abgetrennten Kopf irgendwo sieht. Also es wird wirklich absurd zum Teil, ja. Und auch, aber das gesamte Szenario, es geht ja darum, dass der Harvey Keitel, so ein super Wissenschaftler, da irgendwie künstliche Intelligenz und Roboter entwickelt. Und das ist halt dieser, ich weiß gar nicht, wie der heißt, der Roboter da. Aber das ist der hat sowas, ein bisschen was von Nummer 5 von dem Kopf her. Mhm. Ja. Und, aber es ist aber halt einfach nur extrem böse und bedrohlich und gefährlich halt. Und der Roboter rastet halt aus und ja, so ein bisschen Standardplot. Aber für mich, die Darsteller und auch die Extremität, wohin das geht und so, wo der Film sich traut hinzugehen, macht das für sowas Einzigartigem. Also ich finde, der Film ist definitiv, also das ist kein Mainstream-Film. Der ist schon thematisch relativ abstrakt und abgehoben. Aber für Leute, die nicht so ein bisschen Angst oder sich nicht so ein bisschen vor ein bisschen Trash oder ein bisschen Gewalt und dann auch so ein bisschen, wo man an mancher Stelle denkt, so, ja, komm, also, ja, muss jetzt nicht sein. Also, die sich auch damit kein Problem haben, sehr geiler Film, sich darauf einzulassen. Weil ich finde auch sehr einzigartig. Vor allem in Verbindung mit diesen extrem guten Schauspielern halt. Und, okay. Und ja. Und der zweite Film in dieser Kategorie für mich, und da werden Sie mich jetzt lynchen wollen, ist nicht Pitch Black. Denn dieser Film.
Den
hat
kann
einfach,
ich ja noch nennen. Ne?
Ja, ja, können Sie ja gleich machen. Aber ich entwaffne Sie schon im Voraus. Pitch Black hat ja einfach nichts zu bieten. Also außer ein bisschen Unterhaltung, seichte Unterhaltung und einen coolen Vin Diesel. Aber da ist ja nichts mit Horror. Das ist einfach nur so, ja, es ist dunkel und wir haben. Wie heißt das? Diese.
Gut, es ist Monster-Horror halt. Ja,
es ist was anderes. Es ist kein Horror, weil an keiner Stelle hat man irgendwie, aus meiner Sicht, irgendwie wirklich, hat man Angst, fühlt sich in Furcht. Es ist ein Effektfilm. Es ist einfach wir hatten das Wort doch heute schon. Mir fällt es gerade nicht ein.
So Schockeffekte.
Ja, Schockeffektfilm. Einfach, ja, ich überrasche dich. Ich mache dunkel und dann leuchte ich dir mit einer Taschenlampe ins Gesicht. Und dann bist du natürlich erschreckt. Ja. Aber ist es Horror? Aus meiner Sicht nein.
Oh, da muss ich aber widersprechen, weil ich finde gerade in Pitch Black ist eigentlich die Atmosphäre auch über lange Strecken durchweg bedrohlich, weil am Anfang weiß man gar nicht, was die Bedrohung ist. Also man sieht die Monster ja auch, ja. Das machen ja viele Filme so, die Monster erst etwas später. Und dann finde ich auch, dass Pitch Black das auch mit der Geräuschkulisse sehr, weil die Aliens dort machen ja auch so ein ganz bestimmtes Geräusch oder kommunizieren. Ja. Und das hört man ja dann auch an vielen Stellen einfach nur, ohne dass man jetzt unbedingt die Monster direkt sieht. Und ich finde, das macht schon eine bedrohliche Atmosphäre.
Auch. Es ist richtig. Ich finde, der Film ist handwerklich sehr gut. Also der ist extrem. Also der ist
Und
A-Liga handwerklich, finde ich.
Und handwerklich A-Liga, obwohl er relativ low budget ist. Ja. Das ist sehr effektiv gemacht einfach.
Nein, deswegen, ich mag den Film definitiv. Aber für mich ist er halt nicht so ein Meisterwerk, ich glaube, nicht wenige Leute sehen halt. Und deswegen ich glaube, das liegt einfach an persönlichen Präferenzen. Ich finde den Charakter vom Riddick ja auch sehr geil und das wird ja auch, da werde ich ja gleich noch drauf mehr eingehen. Sie fühlen schon den Schmerz halt und wissen, wie die Geschichte hingeht. Aber,
wieso? Was ist der zweite Film? Oh Gott, ich habe schon eine Ahnung.
Und ich finde ja auch am Anfang diese Komponente der Ungewissheit, ist der Riddick nun der Böse oder nicht? Ist das wirklich? Das finde ich ist auch das Interessanteste am Film.
Die Charakterzeichnungen in Pitch Black sind auch, also
nur
einwandfrei.
Ich finde, ich mache der Film zu wenig daraus. Es wird, also das Setup ist extrem geil, aber er macht, finde ich, für mich auf dieser psychologischen Ebene zu wenig daraus. Dafür ist der Riddick am Ende doch zu glatt und das ist natürlich der Fehler aller Riddick-Filme halt, dass man kriegt ja vorgestellt, der Riddick ist ja so ein irrer Massenmörder und so weiter, aber irgendwie ist er doch
ein Good Guy.
Eigentlich ist er nur ein Good Guy, der einfach nur so ein bisschen tough labert halt. Ne? Ja. Und natürlich, der lässt sich nichts gefallen, das ist okay, der ist schon ein tough Guy auf jeden Fall, aber also ich habe nichts in Erinnerung, wo der wirklich einen so einen mega Arschloch-Move gemacht hat, wo man sagt, boah, eigentlich, also so einen kann man eigentlich nicht unterstützen. Sowas fällt mir in allen drei Filmen nicht ein. Halt. Der ist extrem begnadet in allem, was er macht. Der ist schlau und cool und wortkarg und so, aber eigentlich, da ist nichts Böses an ihm halt. Ja, außer, dass er halt kein Problem damit hat, jemanden halt auch zu töten, aber auch nur Leute, die es eigentlich verdient haben.
Ja, genau.
Da bröckelt die ganze Riddick, der ganze Riddick-Kult bröckelt da so ein bisschen halt, leider. Aber das Setup ist natürlich sehr geil in Pitch Black halt. Aber nur der Film wird für mich leider zu schnell zu so einem Effektfilm halt, der sehr immer noch sehr gut gemacht ist, immer stets unterhaltsam, spannend und da ist nichts Schlechtes. Also ich habe keine Kritik an dem Film, außer dass ich ihn nicht so geil finde, wie viele Leute anscheinend.
Und geile One-Liner halt. Also er geht schon auch stark in die Action-Richtung.
Richtig,
und das teilweise. Ist okay. Und Riddick als Action-Held halt auch. Und ein Held muss ja auch, kann ja auch nicht richtig böse sein, von daher ja. Also ist klar, die Figur ist vielleicht ist eindimensionaler, als man am Anfang denkt. Letzten Endes. Das stimmt schon, ja.
Aber
er sagt halt, looks clear.
Genau.
Und das ist halt geil, ja.
Aber worauf ich hinaus will, ist, für mich ist der zweite Film, Chronicles of Riddick, eigentlich der beste, der geilste Film. Und auch der, der hier reingehört. Denn der ist definitiv trashig im Sinne von die Story und die Charaktere. Und Riddick an sich ist einfach nur Trash und alles. Und wie der aber der Film ist so geil gemacht, weil, also ich finde, der hat wirklich Production Values. Der hat, glaube ich, richtig Geld bekommen.
Ja, der ist auch Big Budget.
Ja.
Nachdem
und Pitch der war Black aber, so gut soweit lief, ich verstanden habe, nicht ganz so erfolgreich. Und deswegen hat der dritte Riddick wieder kein Budget gehabt. Und der dritte ist für mich da auch das Schwächste, weil der weder noch ist halt. Der erste ist halt so ein cooler Effekt-Movie halt. Und der zweite ist einfach diese Ode an Riddick.
Weltraum-Oper halt.
Ja, aber Trash-Oper halt. Aber das ist, und das ist das, was für mich den Film so besonders macht, weil der hat diese Production-Values, der sieht extrem geil aus. Der hat Vin Diesel, den ich an sich, von dem ich nicht so viel halte, aber als Riddick ist er einfach perfekt. Ja, das kann niemand sonst machen. Das sollte auch niemand sonst machen. Das ist einfach genial. Aber der hat auch diese übertriebene Coolness vom Riddick, die einfach so für mich den Charakter definiert, dass der, egal wo er ist, egal was passiert, egal ob der gerade 50 Messer im Hals hat, der lässt immer noch einen coolen, total überlegenen Spruch los, ne? als ob der in die Zeit, in die Zukunft schauen könnte und genau wüsste, warum er sowieso unverletzbar ist oder gewinnt oder sowas. Oder sowas wie, ich werde den mit der Tasse töten und dann macht er das mit der Tasse.
Ja, der ist halt confident.
Ja, aber der ist einfach, das ist so extrem, das ist ja fast eine Parodie. Also eigentlich ist es eine Parodie. Für mich lebt der Film als Parodie halt, die sich aber so ernst nimmt und deswegen nochmal geiler ist. Und deswegen für mich ist das, auch wenn eine komplett andere Art, so eine perfekte Verbindung von Trash und Kunst, weil der Trash so extrem ist, aber doch so kompetent, handwerklich kompetent rübergebracht wird, dass man nicht eben daran scheitert, dass es einfach auch noch scheiße aussieht. Es sieht gut aus.
Ja.
Der Darsteller kann für diese Rolle das genau perfekt rüberbringen. Es ist so absurd, aber am Ende funktioniert es für mich doch irgendwie perfekt. Also ich finde, Chronicles of Riddick ist ein hammergeiler Film.
Okay, verstanden.
So, das war's.
Ja, jetzt... ich muss Pitch Black ja nicht mehr nennen. Ich habe jetzt, also ich glaube, solche psychologischen Science-Fiction-Horrorfilme gibt es wirklich nicht viele und da haben wir jetzt eigentlich schon alle genannt. Ich weiß, Moon fällt mir noch ein, aber der ist nicht Horror, ja, richtig, der ist ja eher so
anders. Aber
ist anders, ja, aber geht zumindest ganz grob ja auch in die Richtung von richtig, Sunshine richtig. Und Event Horizon, aber ganz grob.
Ja.
Ganz grob. Was mir noch einfällt, eher Richtung was ist trashig in manchen Aspekten, aber dennoch hochwertig gemacht und im Prinzip ein tolles, unterhaltsames Endergebnis. Ja. Da fällt mir die Serie Firefly ein und halt der Serenity-Film.
Ja.
Weil das geht ja auch so, da sind sogar auch Horrorelemente dabei, halt ne, eher Monster-Horrorelemente und das ist auch so ein bisschen episch und es ist auch teilweise sehr trashig. Gut, es ist auch ein bisschen komödiantisch teilweise, wobei der Film weniger, die Serie ein bisschen mehr. Und das heißt, das fällt mir mal so grob in die Richtung ein. Und woran ich witzigerweise denken musste, obwohl das natürlich eigentlich eine ganz andere Richtung ist, aber aus meiner Sicht der geilste Star Trek-Film mit Abstand ist ja der Achter, also First Contact. Und ich finde, der hat auch sowas, was mich irgendwie an Event Horizon oder an solche Filme denken
das
lässt.
Ist ja,
Weil der
wo der
ist
Picard borgifiziert wird, ne, oder?
richtig, genau. Und wo der, wo es diese Borg-Queen gibt und so, die sich an den Data ranmacht und lauter solche Sachen. Also da sind schon, ich finde auch von der Handlung her oder von dem, was da passiert, auch trashige Elemente. Aber es ist natürlich mega, mega big budget, also High-End für damalige Verhältnisse, ne, von Effekten her und so. Ja, aber hat für mich eben auch so einen leichten Camp- oder Trash-Faktor. Ist natürlich auch ein bisschen Fanservice dabei, ne, für die Star Trek-Fans und so. Aber ja, der hat für mich irgendwie auch so ein bisschen so ein Vibe, ja, von Trash, aber eben hochwertig. Und das ist halt, und das ist ein geiler Film. Also meiner Meinung nach ist es halt mit Abstand der beste Star Trek-Film von allen. Aber darüber sollten wir jetzt nicht ausführlich diskutieren.
Nee, okay. Nur ganz kurz, Firefly, denke ich, ist auch ein gutes Beispiel. Ja, es geht natürlich in eine komplett andere Richtung vom Ton und so, aber diese Brücke zwischen so ein bisschen Trash und doch hochwertig ist definitiv da, denn die Horrorelemente erinnere ich mich gar nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß, da war
gab es diese Reaper halt.
Ja, aber ganz ehrlich, ja, das habe ich gar nicht mehr in Erinnerung. Und ich fand die Serie extrem geil auch, obwohl die wirklich so einen billigen Soap-Opera-Touch hat. So wirklich stellenweise denkt man sich, oh mein Gott. Vor allem am Anfang. Aber die ziehen das so straight durch und die Darsteller sind doch so gut, ja, finde ich, dass ja, die diese Rollen gut, einfach die, dass irgendwann glaubst du es einfach und irgendwann sagst du, nee, das ist okay, das ist so, das gehört so. Und man wirkt, identifiziert sich mit diesen Charakteren wirklich stark und es wirkt wirklich sehr mitreißend. Also ich fand Firefly auch super geil, die Serie. Ich konnte an jeder Stelle halten und irgend 10 Sachen kritisieren, so oberflächlich, aber es hat nichts daran geändert, dass ich am Ende jeder Episode oder so immer einfach so ein extrem gutes Gefühl hatte und meine Frau fand die Serie auch toll, ja, obwohl sie überhaupt auf so Trash und so überhaupt nicht steht.
Und Science-Fiction so wahrscheinlich auch nicht besonders.
Science-Fiction schon und Action mag sie und so, aber das ist ja doch schon ein bisschen campy und trashy und so und eigentlich, ich hätte nie erwartet, aber sie fand es auch irgendwie toll. Und also definitiv, ja, auch wenn in eine ganz andere Art, aber die Wirkung, ja. Und First Contact, muss ich ehrlich sagen, da kann ich mich mehr dran erinnern. Ich habe sowieso ein großes To-Do von mir, ist alle Star Trek-Filme nochmal zu schauen. Ich habe die auch alle hier seit Jahren. Also,
klar, erst auf DVD, dann auf Blu-ray, jetzt auf 4K.
Genau, ja, nee, 4K habe ich sie noch nicht, aber auf Blu-ray habe ich sie alle, ja. Ich glaube teilweise sogar zweimal, weil ich irgendwie einmal die Star Trek Movie Box mir gekauft habe mit den Original Series Movies und dann habe ich aber noch eine Original Series Super Box, wo die ganze Serie drin ist und die Movies nur von der Original Series oder so. Und ach, keine Ahnung. Gut. Auf jeden Fall, ich habe die Original Series vor ein paar Jahren nochmal komplett neu geguckt. Ich bin dabei, sehr unregelmäßig die Next Generation durchzugucken. Die Serie ist sehr geil übrigens, sehr geil. Also die ist auch nur in meinen Augen nur besser geworden mit der Zeit. Und die Movies, die muss ich irgendwie zwischendurch reinschieben. Und fürs Contact, ich erinnere mich auch nur dunkel. Ich weiß aber auch nur, dass ich diesen auch sehr ansprechend fand, eben weil der so irgendwie so ein bisschen dirty war und diese Spannungen da waren, diese Konflikte so emotional mit dem Data, mit dem Picard, mit dieser Queen, die so ein bisschen beeinflusst. Und ich weiß auch keine Details mehr, aber ich weiß auch nur, dass ich es auch sehr geil fand und dass der auch so ein bisschen edgier war als die üblichen Star Trek-Filme. So ein bisschen anders, so ein bisschen dreckiger irgendwie und das würde ja passen zu dieser Trash-Komponente, wobei ich das jetzt nicht so definitiv bestätigen kann, weil ich den einfach nicht mehr gut genug in Erinnerung habe.
Ja, es war auch nicht so eindeutig, es ist eher so eine Assoziation gewesen, aber ich glaube, Serenity ist eher dann das Beispiel, was sicher auch ein bisschen inspiriert war oder ich sag mal auch mit dieser Weltraumcrew und diesem Rettungsschiff und so und auch die Schiffe sehen, glaube ich, ein bisschen in Firefly so aus, also gehen auch in eine ähnliche Richtung vom Design her und so. Also da gibt es definitiv Connections. Aber ja, jetzt haben wir, glaube ich,
Ja.
auch noch ein paar gute Empfehlungen gegeben zum Weiterschauen, wenn man mit Event Horizon dann durch ist. Und ja, dann würde ich sagen,
Ich glaube, wir haben's.
haben wir den Überlängen-Movie-Call für heute jetzt beendet und ihr habt es auch hinter euch. Und jetzt könnt ihr was Produktives machen zur Abwechslung. Ja, und natürlich like, comment, subscribe, ja. Das ist natürlich die übliche Devise auf Instagram, auf, keine Ahnung, Spotify, Google Podcast, wo auch immer ihr
Ja.
unterwegs seid. Und in der zweiten Season gibt es mehr Movie Calls mit auch dem Sinusmann auf jeden Fall. Da haben wir schon
Definitiv.
einige geile Sachen in der Pipeline, die wir dringend, dringend diskutieren müssen. Ja.
Sehr dringend, ja.
Sehr dringend.
Ja.
Also,
Eine
dann.
Sache will ich noch loswerden, das können Sie ja rein oder rausschneiden, wie Sie wollen, aber ich habe jetzt gerade natürlich meine Notizen geguckt. Und zwar,
Okay.
ist Ihnen nicht aufgefallen, dass der Lawrence Fishburne, wenn er in der, wie heißt das Schiff, das Rettungsschiff?
Lewis und Clark.
Lewis and Clark da. Wenn er auf der Brücke da sitzt, in seinem schwebenden Captainstuhl, dass der da rumturnt, als ob der Würmer im Arsch hätte. Der dreht sich da gefühlt irgendwie 100 Mal rum beim Reden, als ob das irgendwie eine Verarschung wäre von irgendwas. Aber das Ding ist, mir ist nicht eingefallen, was das verarschen könnte, weil der Captain Kirk macht das ja nicht oder so. Und also ich meine, das wäre jetzt so der Captain, den man direkt an, wo man direkt denkt, ah, auf der Enterprise gibt es ja keine beweglichen Captain-Stuhl. Aber der Lawrence Fishburne, der sitzt ja in so einem herabgesenkten Stuhl oder Sitz, Sessel, Captain-Sessel, der von der Decke herabhängt auf so einem Arm und der sich frei drehen kann. Und da gibt es so ein paar Szenen am Anfang, meiner Meinung nach, wo ich echt, das ist, ey, verarschen die mich gerade? Der redet da und dreht sich einfach, als ob der irgendwie auf einem Kinderspielplatz wäre. Irgendwie so, einfach
Okay.
mal so, nach rechts, nach links und das und das. Und das hat, soweit ich das feststellen konnte, auch überhaupt nicht damit zu tun, mit wem er gerade redet. Das war einfach nur so, keine Ahnung, als ob der Lawrence Fishburne Bock hatte, auf dem Stuhl rumzudrehen, falls, weil ich gehe mal davon aus, dass das ein echtes physikalisches Ding war. Oder dass das irgendeine Anspielung auf irgendeinen anderen Scheiß ist, den ich einfach nicht verstehe, weil das hat einfach null Sinn ergeben und das wirkte so krass out of
Okay.
context, ist Ihnen nicht
Ich
aufgefallen.
fürchte, ich habe keine Antwort für Sie. Nein.
Okay.
Vielleicht sollte
Schauen Sie sich
die
die
Szene
ersten
dadurch
20 Minuten
nur.
nochmal an und geben
Ja.
Sie mir mal privaten Feedback. Das würde mich echt
Vielleicht
interessieren.
sollte die Szene dadurch nur noch dynamischer werden oder so.
Ja,
Wenn.
aber dann hätte er auch einfach Crack nehmen können oder so. Ja,
Ja.
Lawrence Fishburne ja nebenbei eine Crackline am Ziehen oder sowas. Ja, und dann laufen die Nutten und die Dealer im Hintergrund vorbei und die Polizeisirene. Ne? Also, dann wären wir richtig im Trash.
Ja, dann hätten Sie sich wieder beschwert, dass Sie das nicht
Ernst?
nachvollziehbar fanden, ja, oder nicht
Nee,
mehr ernst nehmen können, dass da
nein, um Gottes
Blackjack und
Willen.
Nutten auf der Brücke
Dann
von dem
wäre ich ja
Rettungsschiff
schon wieder
zu finden sind.
vollkommen im extrem Hardcore-Trash-Gefilde und dann wäre es ja alles legitim. Mann.
Ja.
Aber da ist ja Event Horizon ja zum Glück ja auch nicht ganz drin.
Nee, nicht ganz, nicht ganz.
Nein,
Haben wir
ich
festgestellt. Ist
finde
ja auch
es
okay.
auch besser so, weil sonst würde den ja keiner mehr gucken halt.
Ja,
Aber so
so
denke
sieht's
ich, ist
aus.
er doch noch relativ massentauglich halt, wenn man sich auf ihn einlässt.
Auf
Okay,
jeden Fall.
das
So.
war jetzt alles von
Sicher, sicher? Sollen wir nicht noch mal ein paar Themen anschneiden, die auf Ihrem Zettel stehen? Vielleicht. Also
Ich
ich
gehe
könnte
noch
zum
mal
Beispiel
durch
noch
meine Notizen und rufe
erzählen,
Sie
dass
morgen früh an um 6 halt.
ja, bitte. Ansonsten noch ein Punkt. Auch einfach ein Beispiel, wie es Filmemachern manchmal geht, ja, wenn sie einfach ein Drehbuch haben und sie haben nicht so viel Budget oder halt ein begrenztes Budget. Und zwar spielte das Drehbuch komplett in der Schwerelosigkeit. Also auf der Event Horizon gab es quasi keine
Oh.
Schwerkraft. Und die haben angefangen zu drehen und haben gemerkt, okay, wenn sie jetzt die
Das
Schauspieler,
ist so teuer.
ja, den ganzen Film lang immer an so Drähten quasi durch die Luft schweben lassen, werden sie niemals fertig werden mit dem Film. Und dann haben sie sich die Magnetic Boots überlegt. Die haben ja so Stiefel an und dann kommt immer so eine Computerstimme oder irgendwer sagt dann immer, Magnetic Boots engaged, ja. Und
Moment. Kommt
dann
das
können
im
sie
Film
quasi
vor?
laufen. Ja, das kommt vor. Und dann können
Ich
sie
habe da
quasi
das
laufen.
nie, also.
Ja, aber es ist plausibel, ne? Es
Na,
passt, aber
ja,
es wird
natürlich.
extra
Das ist
erklärt,
eine
dass
sehr
die da
gute
laufen
Erklärung,
können.
aber ich bin schockiert, dass ich mich nicht daran erinnere, dass es im Film vorkommt. Wird das thematisiert? Also wird da irgendwie gesagt, wir haben keine, wir brauchen die Magnetic Boots oder so? Oder gibt es nur ganz kurz Magnetic
Boots, Engage und Warm? Die werden auf jeden Fall explizit gezeigt. Also die Magnetic Boots sind zu sehen, wie sie funktionieren und so, ja. Also tatsächlich. Und dann haben sie sich den Stress gespart, ja.
Ja, das ist natürlich schlau. Aber klar, das ist natürlich für so einen Autor, Drehbuchautor, vor allem wenn der Regisseur auch der irgendwie im Drehbuch involviert sein sollte, der natürlich die ganzen Bilder vor sich hat und alles, ist natürlich extrem frustrierend wahrscheinlich, weil er sehr viel dann doch umstellen muss. Auch von der Dynamik her und so, wie können Leute reagieren auf etwas, das verändert sich ja komplett, ne?
Ja, klar, da wurde
das,
sicher.
Also, das sind so Details wahrscheinlich, die aber im Alltag doch, im Drehalltag, kann ich mir vorstellen, die sehr viel
hast du Limitationen können, einfach, genau, ja. Und ich denke, das Drehbuch hat sich noch einiges während der Entstehung geändert, einfach weil es total over the top war, ja. Was da teilweise drin stand in dem Skript anscheinend. Also ja, aber gut, Endprodukt ist in Ordnung.
Mehr als an.
Und wenn jemand von den Zuhörern vielleicht eine Erklärung hat, warum Lawrence Fishburne auf seinem Captain-Stuhl so hibbelig ist,
richtig, ja.
Dann meldet euch und dann bekommt ihr Freitickets für die 1 Million Abonnenten-Party, die sicher bald stattfindet. Ja.
Okay. Genau.
Also, danke Sinusmann, bis zum nächsten
Mal. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte und ich bin gespannt auf den Final Cut.
130 Minuten, 130 Minuten haben wir oder ich muss auf 95 Minuten runterkürzen, schauen wir mal.
Perfekt, ne?
Ja. Also, perfekte Anekdote. Wie Event Horizon halt.
Wie im echten Leben
halt. Ja, genau.
Also, adios.
Macht's gut. Ciao, ciao.